Moin und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge des Major Talks, denn besonders nicht nur, weil wir sie am Samstag rausbringen, sondern weil wir einen ganz besonderen Gast für euch vorbereitet haben. Wenn ich von wir spreche, meine ich natürlich auch dich, Bjarne.
Moin auch von mir, ich grüße alle, die uns hören.
Und jetzt wollen wir euch nicht länger hinhalten, der ganz besondere Gast ist einer der besten NBA-Experten in ganz Deutschland. Herzlich willkommen, Freddy Harder.
Ja, grüß euch, moin. Ein bisschen zu viel der Blumen, glaube ich.
Nee, das glaube ich gar nicht mal. Das hast du dir verdient. Überhaupt klasse, dass du mitmachst. Erstmal die Frage an dich. Wieso bist du überhaupt in der NBA aktiv? Wie kommst du zum Basketball?
Ja, das ist irgendwie, also eigentlich komme ich so aus dem Fußball. Ich habe es immer selber mal versucht. Das hat beim selber Spielen nicht so gut geklappt. Aber ja, dann war die NBA wie so meine Freak-Sportart. Ich glaube, jeder kennt das irgendwie, dass er so eine Freak-Liga hat oder irgendeine Sportart hat, in der er noch zusätzlich irgendwie voll drin steckt, und das ist bei mir halt die NBA gewesen, schon sehr, sehr lange, und intensiviert natürlich das Ganze dann bis hin zum Titelgewinn von den Mavericks und Nowitzki, da kriegt man dann ja nochmal mehr Anschluss irgendwie, so war das bei mir auch, und, ja, und dann habe ich mich immer weiter reingefuchst, in der Zeit schon, in der Zeit danach, und weiß auch nicht, dann bin ich irgendwie durch Zufall da reingerutscht.
Klasse. Bjarne, was ist deine Freak-Liga?
Oh, ich würde immer noch behaupten, das ist die Bundesliga, ja. Aber die NBA kommt ganz kurz danach. Sie kommt ganz kurz danach. Ich muss übrigens sagen, by the way, Wahnsinns-Einleitung von dir, Ferdi. Also ich weiß ab jetzt, dass du anscheinend mit einem Freddy Harder Poster über dem Bett schläfst. sehr gute Einleitung von dir. Nein, auch von meiner Seite. Moin erstmal an dich, Freddy. Schön, dass du da bist, dass du dir heute die Zeit nimmst und uns mit deiner Expertise in der NBA ein bisschen zur Seite stehst. Wir freuen uns sehr auf das
Gespräch. Ja, ich finde es ein bisschen beunruhigend mit dem Poster, aber ja.
Ja, finde ich auch persönlich, aber gut, das lassen wir irgendwie, ja. Das spüren später in Zeit.
Jungs, ja. Ich würde euch ganz gern beruhigen, und zwar ist meine Freak-Liga ja eigentlich die NFL, die NBA kommt ganz knapp dahinter, die interessiert mich mega. Momentan hängt da nur ein Poster von Peyton Manning, ich kann dich beruhigen, Freddy.
Ja gut, dann können wir jetzt ja auch hier aufhören, wenn ihr Bundesliga und NFL nur macht.
Ja. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Wir haben folgenden Plan für euch vorbereitet. Und zwar wollen wir in dieser Sonderfolge sowohl über den Osten als auch über den Westen sprechen. Und am ganzen Ende, um das nochmal zu vereinen, sprechen wir über das anstehende All-Star-Game. Und wer jetzt nicht weiß, woher hat Freddy überhaupt diese ganze NBA-Expertise? Der gute Mann ist im sehr jungen Alter schon NBA-Kommentator bei The Zone. Heißt, Leute, ab sofort The Zone abonnieren, reinhören und gucken, was Freddy alles richtig macht. Bjarne, du fängst mit der Western Conference heute für uns an.
Oder auch falsch macht.
Ganz genau, so sieht's. Oder falsch macht. Ja, einfach mal reinhören und gucken, was er so falsch macht. Nein, wir fangen im Westen heute an. Und wenn ich da richtig informiert bin, Freddy, dann bist du heute Nacht tatsächlich noch aktiv und darfst die Lakers gegen die Portland Trail Blazers kommentieren.
Ist das richtig? Absolut richtig. 4 Uhr, das ist dann schon eher meine Lieblingszeit. Gegen Lakers, sehr gegen gut. Portland. Aus meiner Sicht ein ziemlich interessantes Spiel. Habe ich echt Bock drauf. Es gibt immer so einige Spiele, die man sich dann auch irgendwie so anmarkert. Klar, natürlich wäre es perfekt, wenn die Lakers in voller Mannstärke wären. Genauso aber Portland, das muss man ja auch sagen. Bei denen fehlt ja mit CJ McCollum unter anderem auch ein extrem wichtiger Spieler. Aber ich glaube, so oder so wird das schon ziemlich cool. Ein bisschen vorschlafen und dann geht's rein um 4 Uhr.
Wir kümmern uns später nochmal so ein bisschen um deine Vorbereitung für so ein Spiel. Da darfst du uns nochmal genau mitnehmen in deinen Tagesablauf, was das Vorschlafen angeht zum Beispiel. wollen wir mit den Lakers mal beginnen? Und zwar, du hast es eben schon angesprochen, sind nicht in ganzer Mannstärke unterwegs. Ja, und um ehrlich zu sein, auch nicht in einer wirklich guten Form. Haben aus den letzten 6 Spielen 5 verloren. Zuletzt eine ja doch relativ herbe Schlappe gegen die Utah Jazz mit 114 zu 89. Klar, die sind erst am Westen, gegen die kann man auch mal verlieren. Aber was sagst du? Ich meine, Davis immer noch verletzt. Meiner Meinung nach, glaube ich, auch Schröder noch auf dem Corona-Protokoll. Ist es damit irgendwie die Lakers-Durchstrecke zu erklären oder ist es doch ein tiefer liegendes Problem, was sich gerade beim letztjährigen Meister offenbart?
Also man muss ja vorwegschieben, dass, glaube ich, zurzeit gefühlt jeder gegen Utah verliert. Insofern ist das jetzt nicht unbedingt überraschend. Aber als Lakers-Team hast du natürlich einen anderen Anspruch. Also die Clippers haben ja neu zum Beispiel auch Utah geschlagen. Aber als Team, als Meisterschaftskandidat wieder, als amtierender Meister, hast du natürlich andere Ansprüche, aber klar, es liegt viel an den Verletzungen aktuell mit Anthony Davis, dieser schwerwiegenderen Verletzung, dass er bis zum All-Star-Break dann wo raus ist, und je nachdem, wie es danach dann ausschaut, man will da natürlich auch nichts wirklich zu schnell wieder machen, dass er sich vielleicht wieder verletzt oder ähnliches. Bei Schröder bin ich mir noch gar nicht ganz sicher. Das ist, glaube ich, noch nicht hundertprozentig klar, zumindest zu diesem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen. So ist mein Stand, könnte er auch schon wieder sehr gut dabei sein. Dann hat er 4 Spiele gefehlt. Aber klar, diese beiden Ausfälle sind natürlich schwerwiegend, weil nun mal einfach einer, der den Ball oft auch in der Hand hat, neben LeBron James mit Schröder halt fehlt, der aus meiner Sicht sich sehr gut eingefunden hat bei den Lakers. In dieser Saison ist er erst jetzt dazugekommen zu dieser Spielzeit. Ja, und der nimmt schon ein bisschen Last auch von LeBron James mit weg. Und dazu kommt halt einfach, dass mit Anthony Davis halt der zweite Superstar im Team nicht dabei ist. Ich glaube aber trotzdem, so wie du sagst, es liegt auch an anderen Faktoren. Zu Beginn haben sie ihre Dreier unfassbar gut getroffen. Auch LeBron James selber hat diese unfassbar gut getroffen. Das ist über die letzten Wochen hat das nachgelassen. Da ist man eher in dieser Kategorie zum Beispiel nur noch im Mittelfeld der Liga zu finden. Und da wird es natürlich schon schwierig, auch tatsächlich offensiv da mitzuhalten. Oder zumindest qualitativ mitzuhalten, wenn jetzt beispielsweise auch die Utah Jazz tatsächlich so viel treffen, wie sie aktuell treffen.
Du hast gerade angesprochen, die Rolle von Schröder, um das mal ein bisschen ein paar Zahlen zu nennen, im Durchschnitt 31 Minuten auf dem Platz, drittmeisten Punkte im Team mit 14 im Durchschnitt. Was hättest du ihm diese Rolle, die er da spielt, zugetraut?
Ja, schon. Also er war ja vor seiner Zeit in OKC. Bei Atlanta hat er ja auch ganz klar für sich selber die Ansprüche gestellt, dass er starten möchte. So. Und die Frage war jetzt nur, okay, bei den Lakers startet er oder startet er nicht, seiner guten Zeit bei OKC von der Bank aus kommt. Aber nun mal ist der Kader der Lakers anders strukturiert. Da brauchst du so einen guten Point Guard, wie Schröder es ist, von Beginn an wahrscheinlich auch. Aber dieses Starten, nicht starten, ich sehe das immer nicht so dramatisch. Klar, für viele ist das schon auch noch wichtig. Bei manchen hängen dann irgendwelche Verträge noch dran. Er wird im Laufe der Zeit oder der Spielzeit ist es immer wieder so, dass er auch mal allein auf dem Parkett steht, ohne James und Davis. Dann wird er halt noch mal wichtiger für die Lakers. Stand auch letztes Jahr bei OKC, obwohl er von der Bank kam, die meiste Zeit in der Crunch-Time hinten draus auf dem Parkett. Dementsprechend starten oder nicht starten ist dann immer noch so eine Kleinigkeit, aber für viele natürlich auch fürs Ego nicht unwichtig. Ich glaube, dass er sich tatsächlich sehr gut eingefunden hat, auch wenn seine Zahlen jetzt nicht herausragend sind, aber wie sollen die es auch sein, neben LeBron James, wenn der halt auch viel den Ball dominiert? Nichtsdestotrotz glaube ich, dass du dann als Dennis Schröder die Quoten, die du im letzten Jahr hattest, von draußen getroffen und wie auch immer, dann schon auch irgendwie natürlich bestätigen willst. Das schafft er noch nicht zu 100%. Aber ich finde, dass er sich sehr gut eingefunden hat und man sieht in so einer Phase wie jetzt auch, wie wichtig er dann tatsächlich ist, neben natürlich auch einem Anthony Davis, der fehlt.
Wollte ich gerade sagen. Also, wie gesagt, die Zahlen sprechen für sich, ne? Was gerade die Lakers angeht, auch ohne Schröder, klar, auch ohne Davis, aber auch ohne ihn. Natürlich aus deutscher Perspektive immer interessant, so jemanden zu sehen bei dem letztjährigen Meister, der da jetzt spielt. Immer was Schönes, Ferdi und ich haben unter der Woche schon über die Lakers gesprochen und hatten das auch so ein bisschen thematisiert, die Belastung bisher schon für LeBron. Und auch die Lakers allgemein. Also LeBron am drittmeisten, glaube ich, aller NBA-Spieler auf dem Court gewesen bisher. Viele Overtime-Spiele gehabt, vor allem zu Hause. Dazu jetzt die Verletzung von Davis, wo ihm so die zweite Säule im Team fehlt und er noch mehr den Ball hat, noch mehr Meter machen muss. Denkst du, das wird sich irgendwann ja gegen ihn auszahlen? Oder ist er halt der Übermensch, der das irgendwie trotzdem gewuppt bekommt?
Ja, das ist halt irgendwie das Ding. Also willst du wirklich gegen ihn wetten? Ist halt wahrscheinlich schwierig. Also,
Ja, ich traue es mir nicht. Nicht mal ein Euro, aber
ja, also ich glaube, die wenigsten
trotzdem.
Leute
Ja.
sind in dem Alter noch so fit. Und wenn ein LeBron James halt sagt, er braucht keine Pause, dann sollte man ihm da auch vertrauen. Auf der anderen Seite, glaube ich, werden sich Frank Vogel und Co. schon nochmal überlegen, ob es so viele Minuten sein müssen. Liegt aber auch halt einfach daran, dass die Lakers aktuell nicht auf dem Niveau spielen, was sie selber von sich erwarten. Du hast es angesprochen, 5 der letzten 6 verloren, 4 Niederlagen in Folge. Das kennt man so jetzt nicht zwingend. Dazu
Ja.
muss man auch sagen, die Minuten, die LeBron abspult, das ist, glaube ich, jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, er hat jetzt über einen Monat mit mindestens 10 Spielen so viele Minuten abgespult wie zuletzt, glaube ich, Anfang seiner Karriere. Und da dann die Liga angeführt. Also es ist wirklich schon wahnsinnig, wie viel er spielt, aber natürlich auch bedingt durch die Overtime-Spiele, du hast es auch angesprochen. Ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen. Ihm hätte es wahrscheinlich gut getan, wenn diese Woche um den All-Star-Break ohne All-Star-Game stattgefunden hätte, wenn die Off-Season Ticken länger gewesen wäre. Aber ich glaube nichtsdestotrotz, die Lakers und er in Zusammenarbeit werden das dann schon hinbekommen, mit Blick Richtung Mai, dann Playoff-Beginn, dass man das Ganze dann so managt. Weil für die Lakers ist am Ende des Tages nicht wichtig, wo sie einlaufen in der Western Conference. Klar, du willst jetzt ungern als Siebter werden und somit noch ins Play-In-Tournament müssen, aber ich glaube, da werden sie drum herum kommen. Aber ob du am Ende jetzt Zweiter oder Dritter wirst, ich glaube, das ist jetzt macht keinen so großen Unterschied. Und so war das bei LeBron in seiner Zeit in der Eastern Conference noch viel mehr. Bei den Cavs auch, dass man da ganz entspannt, ich erinnere mich an Saisons, da sind sie mal als Fünfter reingerutscht und haben dann in der ersten Runde, ich glaube, gegen die Pacers 7 Spiele gespielt, mit dem letzten Spiel noch auswärts. Aber man hat es trotzdem geschafft in die Finals. Gut, man hat es nicht geschafft in die Finals, aber dementsprechend glaube ich, das ist für die Lakers dann am Ende des Tages nicht so wichtig. Aber, und ich glaube, deswegen spult er auch ein paar mehr Minuten ab, ihnen ist schon dieser MVP-Titel dieses Jahr nicht unwichtig, denke ich. Und da wiederum ist dann schon wieder ganz interessant, wie diese Phase gerade läuft. Eigentlich müsstest du sagen, ja, jetzt in der Phase mit Anthony Davis, wenn er da überzeugt, dann schiebt er sich nochmal deutlich weiter nach oben im MVP-Ranking. Für viele war er ja vor einer guten Woche, würde ich sagen, noch auf Rang 1. Aber ich denke mal, es hat sich jetzt vielleicht auch schon wieder so ein bisschen gedreht und geändert, denn Embiid und die 76er spielen einfach extrem stark. Und ich glaube, das ist schon in seinem Hinterkopf, dass er den Leuten beweisen möchte, hey, das war in den letzten Jahren schon ein Fehler, mich da nicht zum MVP zu machen. Die Argumente kann man dafür natürlich auch sammeln. Und gerade dann ist so eine Phase ohne Anthony Davis schon wichtig, da zu überzeugen, dass er es jetzt gerade nicht schafft, ist natürlich aus seiner Sicht und aus Sicht der Lakers etwas unglücklich.
Es ist interessant, dass du das ansprichst, ne? Wo gerade ja auch Anthony Davis ein Interview gegeben hat und gesagt hat, Leute, weil seit Jahren geht es ja darum, ne? LeBron ist sauer, er ist nicht so häufig MVP geworden, wie er es eigentlich will, wie er es verdient hat vielleicht auch, und gesagt hat, Leute, der will Meisterschaften holen, der will vielleicht mal ein Finals-MVP werden, aber der schert sich da gar nicht drum. Ne? Das ist immer interessant. Ich glaube, ich sehe es nämlich auch so, der braucht das ganz genau, der schielt da auch drauf, am Ende MVP zu werden. Wir sprechen im Laufe der Sendung auch noch über ein paar andere Kandidaten, die da im Rennen mit drin sind. Letzte Frage vielleicht nochmal kurz zu den Lakers. Du hast jetzt gerade das angesprochen, ja, in die Playoffs werden sie sehr wahrscheinlich kommen. Wird die Saison trotzdem endlich früher enden als die letzte? Was denkst du?
Ich glaube nicht. Also vor 2 Wochen hätte ich euch gesagt, ja, die Lakers sind mein absoluter Titelfavorit. Die letzten 2 Wochen, deswegen ist es halt so ein schnelllebiges Geschäft, wie man immer so schön sagt. Relativieren das Ganze vielleicht wieder so ein bisschen. Aber ich finde, oder ich sehe immer noch die Lakers in der Western Conference als Favoriten. Und da muss man mal schauen, was im Osten passiert, was die Nets noch so Schönes machen. Und dann könnten das, glaube ich, ziemlich geile Finals werden. Aber das ist weit vorausgeblickt. Ich glaube trotzdem, wenn ich mich festlegen müsste, die Lakers kommen in die Finals.
Das nehmen wir erstmal so auf, und da hole ich dich mal mit ins Boot, Ferdi. Was glaubst du? Siehst du es auch ähnlich optimistisch?
Ja, ich weiß nicht, ob ich die Lakers sogar in den Finals dann irgendwann sehe. Ich glaube, die Clippers sind dieses Jahr in den Playoffs deutlich stabiler als im letzten Jahr. Die haben in der Bubble irgendwie nicht gut ausgesehen, dann als es drauf ankam. Utah traue ich es nicht zu, unter die letzten 2 der NBA zu kommen. Die LA Lakers brauchen natürlich dann aber das ganze Bataillon, was sie halt mit Davis und Schröder dann normalerweise hätten. Ja. Ohne die beiden ist mir diese Phase jetzt gerade zu instabil, um zu sagen, dass sie es auch ohne die beiden packen können.
Das stimmt. Also ohne die beiden glaube ich es auch nicht.
Wird auf jeden Fall ziemlich interessant, und wir gehen mal stark davon aus, dass wir die Lakers im Mai noch Basketball spielen sehen.
Im Mai das auf zweite jeden Fall,
glaube ich auch. Naja, in den Playoffs, sagen wir so, in den Playoffs noch spielen sehen. Das zweite Team, mit dem wir uns heute beschäftigen, das versucht irgendwie noch in die Playoffs zu kommen, und zwar das sind die Dallas Mavericks, haben wir auch in den letzten Folgen schon mal angesprochen, sind aktuell 10. im Westen, haben aber so ja 2,5 Wochen hinter sich, die doch deutlich wieder besser sind, haben ziemlich schlechten Saisonstart gehabt. Was sind so die Gründe, Freddy? Was sagst du, warum haben sie in den letzten, sie haben, glaube ich, zwischen dem 7. und 15. Februar eine Woche mit 4 Siegen aus 5 Spielen gehabt, aus den letzten 3 auch wieder 2 geholt, mit Memphis so einen direkten Konkurrenten besiegt, Boston besiegt. Okay, gestern Nacht deutlich gegen die Sixers verloren, aber das kann man halt momentan noch irgendwie mal. Was sind so die Gründe, warum sind die Mavs wieder im Aufwind?
Also es ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, das Problem war einfach tatsächlich, dass bei den Mavericks in der Anfangsphase sie extreme Probleme hatten mit der Corona-Thematik halt einfach. Wie natürlich viele Teams, aber ich habe das Gefühl, dass die Dallas Mavericks irgendwie am meisten erwischt wurden davon, wie viele Spieler da auch gleichzeitig gefehlt haben. Und da muss man auch sehen, gleichzeitig gefehlt haben, ohne dass die Spieler ausgefallen sind. Und das ist, glaube ich, das Problem gewesen. Die Mavericks mussten mit einem dezimierten Kader, zum Beispiel Maxi Kleber hat ja auch sehr lange gefehlt, der extrem wichtig ist für die Mavs, vor allen Dingen defensiv. Mit einem dezimierten Kader musstest du trotzdem diese Spiele antreten, weil du prinzipiell genug Spieler hattest. So, und das ist natürlich schon ein Problem. Sie hatten eine sehr schwierige Phase. Man muss natürlich auch sagen, dass dass deren Team sehr gehypt wurde vor der Saison aufgrund der Leistung von auch Doncic oder vor allem Doncic letztes Jahr und in der Bubble generell von den Mavs. Doncic performt wieder gut, offensiv vor allen Dingen, nur nicht nur gut, sondern offensiv sehr gut, nach anfänglichen Schwierigkeiten zu Saisonbeginn. Auch das hat sich besser eingegroovt. Ich glaube, dass die Mavericks trotzdem das eine oder andere Mal noch Probleme in der Defensive haben, was auch an Kristaps Porzingis liegt. Das muss man so deutlich ansprechen, der jetzt aktuell noch fehlt, aber der ist defensiv dieses Jahr nah an der Katastrophe. Und das ist dann schon problematisch. So, du hast mit Maxi Kleber einen sehr, sehr guten Verteidiger. Auch wenn die Zahlen das nicht unbedingt aussagen, finde ich trotzdem, dass er den Laden da hinten ganz gut zusammenhält. Du begehst aber immer mal wieder Fehler in der Defensive, die unerklärlich sind. Und da schlägt ein Porzingis halt auch mit in die Kerbe.
Du sprichst ihn gerade an, Porzingis, ne? Gerade mal 17 Spiele erst gemacht, aufgrund von Verletzungen, zwar okay, vorne dann in 29 Minuten immer 20 Mal im Durchschnitt gescored, ist okay. Jetzt gab es ja Trade-Gerüchte rund um ihn, ne? Also mehrere Medien hatten berichtet, die Mavs wären gesprächsbereit beim Angebot. Manche haben sogar gesagt, sie hätten es den Warriors Porzingis angeboten. Das hat zwar Mark Cuban, irgendwie der Besitzer der Mavs, relativ schnell dann dementiert. Aber ist da was für dich dran? Also macht das Sinn von den Mavs, die Rolle von Porzingis zu hinterfragen? Vor allen Dingen nach seiner bisherigen Leistung in der Saison?
Boah, ich glaube, also ich fände es noch zu früh, wenn sie jetzt sagen würden, wir brechen die Zelte hier ab mit ihm. Würde ich nicht verstehen können. Die Frage ist natürlich auch mal, was du zurückbekommst in dem Moment dann. Aber man hat ja immer bei den Dallas Mavericks gesagt, boah, jetzt haben wir endlich mal so einen zweiten Superstar. Was ja immer das Problem ist bei den Mavs, dass sie in der Free Agency eher seltener den großen Namen erwischen. Dann haben sie ihn durch einen Trade bekommen, eben mit Porzingis. Und ich fand, letztes Jahr in der Bubble hat es sehr gut funktioniert, bis zu dem Moment, wo er sich halt in der Clippers-Serie verletzt hat. Dieses Jahr ist es noch schwierig. Liegt auch daran, dass er nicht alle Back-to-Back spielt. Und da kommen wir zu einem nächsten riesigen Problem aus meiner Sicht. Die zweite Saisonhälfte, der Spielplan wurde ja gerade veröffentlicht vor ein paar Tagen. Da haben die Mavericks 10 Back-to-Back-Spiele. 11 ist die Maximalanzahl. Ich glaube, es sind die Spurs. Aber es sind nämlich 4 oder 5 Teams, die 10 beziehungsweise 11 Back-to-Backs haben. Wenn man davon ausgehen kann, dass Porzingis nicht jedes von diesen Back-to-Back spielt, dann fehlt ja offensiv auf jeden Fall eine extrem wichtige Waffe. In einem Kampf um die Playoff-Plätze, der sehr, sehr eng ist in der Western Conference. Das Gute dann wiederum in dieser Saison ist halt, dass du bis inklusive Rang 10 noch in die Playoffs kämest durch dieses Play-In-Tournament. Da sind sie aktuell von unten drücken, aber auch die Pelicans zum Beispiel. Also das wird schon noch sehr spannend bei den Mavs. Doncic muss weiter herausragend produzieren. Sie müssen ihre Würfe konstant treffen. Gestern Nacht gegen die 76ers war das offensiv lange Zeit sehr fragwürdig. Und ja, haben sie schon ordentliche Probleme, aber du sprichst auch an, die 76ers sind vielleicht aktuell auch einfach auf einem anderen Niveau.
Das wollte ich dich gerade fragen. Ich nehme auch gerne Ferdi gleich mit rein. Also eine Frage an euch beide. Die Niederlage von gestern Nacht, kann das einfach mal passieren gegen so ein starkes Team, auch bei all der Belastung? Oder ist das auf lange Sicht ein Fingerzeig, zu sagen, okay, da liegt die Saison einfach die Grenze der Mavs? Fang du gerne einmal an, Ferdi, und dann kann Ferdi dazu was sagen.
Ich denke mir, in so einer Saison, selbst mit nur 72 Spielen, gibt es immer Spiele, in denen es mal schlechter läuft. Also das würde ich nicht zu hoch hängen. Einzelne Spiele immer zu sehr zu bewerten, ist so schwierig. Das ist ja generell ein Riesenthema in den USA, dieses Hypen nach einem guten Spiel und im Prinzip schon die Saison beerdigen nach einem schwachen Spiel. Ist ja extrem. Also da ändert sich ändern sich die Meinungen alle 2 Minuten. Dementsprechend würde ich das nicht zu hoch hängen. Trotzdem musst du natürlich aus solchen Spielen dann lernen. Aber man muss auch sagen, die Mavericks waren davor in einer sehr, sehr guten Situation. Die 6 der letzten 7 gewonnen. Da hat vieles sehr gut funktioniert. Und ja, dann triffst du halt mal auf die 76ers, die dann vor allen Dingen auch defensiv halt echt stark waren.
Ich sehe es wie Freddy, weil er hat vorhin ja auch von einem schnelllebigen Geschäft gesprochen in den USA und in fast allen Sportarten haben wir eigentlich jeden zweiten bis dritten Tag ein Spiel für ein Team. Da kann sich so viel verändern und auch die aktuelle Form bei den Mavs, die ist einfach momentan deutlich besser als vor noch 2, 3 Wochen. Deswegen, ich würde auch die Niederlage nicht so hoch nehmen. Philadelphia ist die 1 im Osten, gegen die kannst du einfach mal verlieren.
Ja, es ist auch gar nichts verkehrt an dieser Aussage.
Schwieriger Schedule natürlich auch. Also jetzt geht's bei den Nets weiter. Da kannst du mal gut und gerne dann 2 in Folge verlieren. Du musst jetzt irgendwie in die Pause reinkommen. Und wie gesagt, die 2. Saisonhälfte, aber die ist für alle Teams natürlich schwer. Ich glaube, kein Team hat mal 2 Tage oder mehr frei. Das ist wirklich, wirklich enorm eng getaktet, der Spielplan. Und dann bin ich mal gespannt, wenn nochmal Spiele ausfallen sollten, wie sie das noch wieder in den Spielplan reingedrückt bekommen.
Zum Abschluss noch einmal bei den Mavs. Die Frage natürlich auch wieder aus deutscher Sicht zu dem schon angesprochenen Maxi Kleber. Auch den haben Ferdi und ich die letzten Wochen schon mal ein bisschen vorgestellt in diesem Podcast. Zu ihm sagte sein Trainer Rick Carlisle vor kurzem erst, dieser Kerl ist ein Gewinner. Vergesst, wie viele Punkte er macht und all das andere Zeug, er ist ein Unterschiedsspieler. Jetzt hast du gerade eben schon ein bisschen ihn auch halbwegs zitiert und gesagt, ja, das wirkt sich manchmal nicht in die Punkte aus, offensiv wie defensiv. Was für ein Unterschied macht Maxi Kleber auf dem Platz?
Ein enormen Unterschied. Und es ist ja ganz interessant, dass Ray Carlisle sowas sagt, ne? Weil zu Beginn hatte ich zumindest echt das Gefühl aus der Distanz, ich weiß nicht, ob die so gut miteinander klarkommen, ob das so das perfekte Zusammenspiel ist. Man sagt ja auch immer, oder es wird gesagt, dass Ray Carlisle einer ist, der jetzt nicht sofort perfekt harmoniert mit jungen, neuen Spielern. Kleber war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 26, als er in die Liga kam, also ist auch nicht super jung, aber so mit neuen Spielern, das musste ich erstmal eingrooven und ich finde, das hat sich extrem eingegroovt und Maxi Kleber ist nicht wegzudenken aus dem Spiel der Dallas Mavericks und dieses Jahr merkst du es nochmal mehr, wie wichtig er ist. Mark Cuban hat, glaube ich, auch vor einigen Wochen mal einen Tweet abgesetzt nach einer klasse Aktion von Kleber, der ist unverkäuflich eigentlich. Und ja, genauso sieht es im Prinzip aus und das beschreibt ihn perfekt. Und man muss ja auch sagen, offensiv, er trifft 45% seiner Dreier, das ist sehr gut und sehr wichtig für einen auf seiner Position in der, in Anführungsstrichen, neuen NBA. Und wie gesagt, defensiv zeigt sich das nicht immer in den Zahlen, wie wichtig er tatsächlich für die Mavs ist. Nämlich sehr.
Sehr, sehr interessanter Spieler, Maxi Kleber. Und werden wir in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch ein paar Mal Bonds im Programm mit drin haben, was er so mit den Mavs macht. Um zu einer anderen Mannschaft nochmal zu kommen und direkten Konkurrenten eigentlich, wenn man so sagen möchte, für die Mavs, um die Playoffs-Plätze, geht es um die Golden State Warriors. Die sind aktuell 7. am besten, haben ein kleines Polster auf Dallas, allerdings auch schon 2 Spiele mehr. Haben 4 Siege aus den letzten 6 Spielen geholt, zuletzt gegen die Indiana Pacers mit 111 zu 107 gewonnen. Und ja, da müssen wir halt über einen Mann reden, Freddy. Ja. Steph Curry, du hast es vorhin schon das heilige Wort MVP in den Mund genommen. Ist das MVP würdig, was er momentan macht?
Ja, also er ist natürlich, also er spielt für die Warriors wie ein MVP. Und das ist für die natürlich auch überlebensnotwendig, muss man ganz klar sagen, nachdem Thompson jetzt erneut ausgefallen ist für die komplette Saison. Aber das ist schon unfassbar, was für Zahlen er auflegt. Also Schnitt 30 Punkte, fast 42% seiner Dreier trifft er. Und da muss man auch sagen, bei annähernd 12 Versuchen pro Partie, das muss man sich mal überlegen, der nimmt 12 Dreier pro Spiel und trifft etwas weniger als die Hälfte davon. Das ist absurd. Und dann musst du ja auch noch dabei überlegen, dass er natürlich der Spieler ist, der von der gegnerischen Mannschaft am ehesten versucht wird, aus dem Spiel zu nehmen. Das heißt, er trifft auch völlig absurde Dreier. Er hat natürlich auch Schwierigkeiten, wenn es Teams natürlich gut hinbekommen, den Ball aus seinen Händen zu kriegen. Ist auch klar, aber er spielt wie ein MVP in dieser Saison. Ich glaube trotzdem nicht, dass er am Ende bei dem MVP-Ranking irgendwie unter die Top 3 kommen wird. weil dafür wahrscheinlich ja, der Rekord für die Warriors am Ende des Tages nicht gut genug sein wird, weil das ja schon immer irgendwie mit reinspielt. Und ich glaube, Embiid und James sind die beiden, die es unter sich ausmachen. Und Jokic hat man da immer noch irgendwie mit drin, aber der ist mit seinem Team jetzt nicht unbedingt besser unterwegs als die Warriors aktuell. Mhm. Aber was Curry macht bei Golden State ist absolut beeindruckend und ja, kann man nur den Hut vorziehen. Das ist wirklich, ja, ist der beste Shooter.
Ich glaube, jetzt in Woche 9 schon wieder am meisten Punkte in der NBA überhaupt geholt. Also ganz, ganz heiß läuft der Junge. Ja. Das nach auch seiner langwierigen Verletzung, die er hatte. Ja. Wirklich Wahnsinn. Und vielleicht auch wieder die Frage an euch beide. Darfst du gleich gerne wieder anfangen, Freddy, und dann Ferdi. Hättet ihr den Warriors ja nach diesem doch schon Abgesang auf die Truppe, wie gesagt, über Jahre das Maß aller Dinge gewesen, dann Verletzungen gehabt, Wechsel von Durant, hättet ihr ihnen das zugetraut, diese Rolle im Westen dieses Jahr? Wir sind gerade Siebter. Hättet ihr gesagt, okay, das, da sehen wir die Mavs, schon die Warriors ungefähr?
Also ich sag's mal so, ich hätte sie liebend gerne mit Klay Thompson gesehen, um einfach zu gucken, was dieses Team tatsächlich an Möglichkeiten hat. Aber allein schon so finde ich, dass sie mich mehr überzeugen, als ich es gedacht hätte. Was mich überrascht, ist, dass sie so stark defensiv unterwegs sind. Also ich glaube, Vierter im Defensivrating. Also das ist schon überraschend gut, weil auch ein Wiggins zum Beispiel sich in der Hinsicht weiterentwickelt hat. Sie binden ihren Rookie mit Wiseman extrem gut ein, der sich super entwickelt, extrem wichtig ist für dieses Team. Das hat auch Steve Kerr neulich nochmal klar angesprochen, dass er mit seiner Entwicklung super wichtig ist. Der hat, glaube ich, zwischendurch jetzt 11 Spiele gefehlt. Das hat man dann auch schon gemerkt. Aber dessen Zahlen sind auf 36 Minuten gerechnet in einem der gleichen Range, wie sie bei Anthony Davis sind. So, und das muss man sich dann auch mal überlegen. Klar, immer ganz vorsichtig sein bei sowas, aber die Warriors überzeugen mich deutlich mehr, als ich es gedacht hätte, vor allen Dingen defensiv, dass sie offensiv Schwierigkeiten haben würden, auf gewisse Art und Weise ist klar, weil sie halt sehr abhängig natürlich auch von Curry sind und der nun mal im Mittelpunkt, wie eben angesprochen, der Defensivpläne der Gegner steht und da muss man gucken, dass die anderen nebenher produzieren, aber ich finde, das funktioniert sehr gut, sind sehr schnell unterwegs auf dem Court, zweitschnellste Pace. Das ist sehr beeindruckend von den Warriors, man muss natürlich trotzdem gucken, sie sind jetzt Siebter, klar, aber die Saison ist noch super lang und da wird sich noch einiges tun. Nichtsdestotrotz bin ich sehr davon überzeugt, dass sie in dieses Play-In-Tournament kommen. Ich glaube, drüber hinweg wird es schwierig, aber zumindest Rang 7 bis 10 ist möglich und dann mal schauen, brauchst zwei Siege und bist in den Playoffs.
Oder gehe ich mit. Ich würde auch sagen, die Warriors kommen auf jeden Fall ins Play-In-Tournament. Ich finde, es ist vergleichbar, dass Curry diese ganze Last zum Großteil alleine tragen muss. Das war bei LeBron im Osten bei den Cavs nach Kyrie Irving eigentlich genauso. Frey hat gesagt, die kamen dann als Fünfter rein, haben sich da sogar noch ein, zwei Runden sogar in die Finals gespielt. Ich glaube, Curry kann ein Team genauso tragen, jetzt unbedingt nicht in diesem Maß von LeBron und dass es für die Warriors in die Finals geht. Dafür ist der Westen für mich dieses Jahr einfach zu stark. Aber ich glaube wirklich, die Warriors werden auf jeden Fall noch im Mai oder unter die Top Ten damit dabei sein.
Glaubt ihr, dass Steph Curry immer noch zu wenig geachtet wird oder seine Leistung zu wenig geachtet werden? Oder gewürdigt werden?
In gewisser Art und Weise, irgendwie in gewisser Art und Weise habe ich schon das Gefühl, ja. Also er läuft für mich, klar, also er hatte ein paar Jahre, da war er gefühlt das Maß aller Dinge. Das, was er gespielt hat, war unglaublich. Trotzdem, dadurch, weil er halt von der Art und Weise, auch wie er auftritt, halt nicht diese Außendarstellung wie ein LeBron zum Beispiel hat, lief er auch da nicht ganz oben mit dabei. Und jetzt gerade in so einer Form ein Team, wie wir es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, zu tragen, gefühlt alleine, und das nochmal nach so einer schweren Verletzung, er ist jetzt auch schon über 30, ich glaube 32, muss ich sagen, Hut ab, wirklich Hut ab. Und ich glaube, dafür wird er schon gewürdigt, aber es könnte auch mehr sein.
Ich glaube, er wird schon eigentlich ganz gut gewürdigt, vor allem für seine Dreierwürfe. Du hast gerade schon gesagt, er ist der beste Shooter in der NBA und das ist auch wirklich vollkommen richtig. Aber ich glaube, wenn man jetzt von diesem Anerkennung spricht, die LeBron zum Beispiel bekommt, ich finde, LeBron macht noch ein bisschen mehr aus, dass er viel variabler ist. LeBron ist einer, der in einem Finalspiel auf einmal den Mega-Block raushaut. Dafür ist Curry einfach nicht von der Statur einfach der Spieler. Aber ich finde, auf diesem Spezialgebiet der Dreierwürfe und der Quote von außen, da wird Curry eigentlich genug gewürdigt.
Ja.
Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Personalie. Wer auch eine sehr, sehr spannende Personalie bei den Warriors ist, ist Draymond Green seit Jahren. Und da habe ich für dich, Freddy, auch nochmal so eine kleine Abschlussfrage zu dem Thema. Der hat ja vor kurzem ein relativ interessantes Interview rausgehauen, nachdem sie gegen die Cleveland Cavaliers gespielt haben und ja, so ein bisschen den Umgang mit Andrew Drummond ja, kritisiert, könnte man mal nett ausdrücken. Zur Vorgeschichte, das hatten wir auch schon mal besprochen, ne? Andrew Drummond bei den Cavs wollte gerne weg, hat das auch geäußert und da haben die Cavs dann gesagt, okay, dann kannst du zwar gerne mit uns noch weiter mitfliegen, aber das Trikot wirst du nicht mehr anziehen. Und im Wortlaut nach dem Spiel, ich will jetzt nicht alles zitieren, aber hat Green dann gesagt, okay, ich würde gerne über etwas sprechen, was mich massiv stört, das ist die Behandlung der Spieler in dieser Liga. Hat das Beispiel Drummond gebracht, das Beispiel James Harden, über den wir gleich nochmal sprechen, hat auch Beispiele gebracht wie Harrison Barnes, der während eines Spiels getradet wurde, DeMarcus Cousins, der mal bei einem Interview von einem All-Star-Game herausgefunden hat, dass er getradet wurde. Und er meinte zum Schluss, ich werde wahrscheinlich nun wieder bestraft, weil ich meine Meinung hier sage, wie mit den Spielern in der Liga umgegangen wird. Was ist da für dich dran? Ist das wahr, was er dort sagt? Wir haben die letzten Wochen auch viel über ja, die Außendarstellung von Sportlern im US-Sport geredet, war auch viel Thema in der NFL. Aber hierbei spricht Green dort einen wahren Punkt an?
Halb-halb, würde ich sagen. Ich glaube, dass, also es ist ja wirklich ein verrücktes System eigentlich, dass du keinen Einfluss hast, außer du hast wie LeBron James beispielsweise eine Klausel in einem Vertrag, dass du ein Veto einlegen kannst gegen Trade. Aber das haben nicht viele Spieler. Mhm. Aber du hast eigentlich keinen Einfluss darauf, was mit dir passiert. Du kannst heute noch spielen in Dallas gegen New Orleans und morgen bist du in New York, so ungefähr, bei dem Team. Und musst umziehen und zack, los geht's. Und natürlich ist das ist schon schwierig, finde ich. Und ich glaube, es ist für die Spieler auch eine extrem schwierige Situation, wenn du einfach einer der Spieler bist, die so dazwischen hängen, zwischen ganz klar wichtig für das Team oder einer, den wir vielleicht, aus dem wir noch ein bisschen mehr Potenzial rausholen können, wenn wir ihn traden. Und das stelle ich mir super, super schwierig vor. Also man kann es, glaube ich, gar nicht richtig nachvollziehen. Und dahingehend kann ich die Aussage schon verstehen. Ich sehe es so, wenn ein Spieler sich klar positioniert und äußert und sagt, er will das Team verlassen, und von Harden reden wir jetzt mal gar nicht, sondern gleich, glaube ich, erst, sagtest du.
Genau.
Also, wenn jemand das so klar anspricht, dann finde ich, ist es auch das Recht des Teams zu sagen, okay, dann, ich weiß nicht, was da dann alles so im Hintergrund passiert, aber ich würde jetzt mal deuten, dass man sagt, okay, dann wollen wir natürlich auch einen gewissen Wert behalten auf Seiten des Spielers. Das heißt, er darf sich nicht verletzen in der Zeit und so weiter und so fort. Dann finde ich es absolut legitim zu sagen, okay, du spielst jetzt nicht. Aber natürlich muss man auch sagen, wie der Umgang mit manchen Spielern ist, ist schwierig. Du hast das Cousins-Beispiel angesprochen. Das war damals halt einfach sehr problematisch. Anders jetzt. Er wurde jetzt ja entlassen, aber er hat die Möglichkeit, bei einem anderen guten Verein zu unterschreiben. Das Geld ist garantiert. Das sind Dinge, die ich dann wieder gut finde, wenn man im Prinzip die Leistung eines Spielers, fürs Team, für die Mannschaft insgesamt, dann würde ich damit, dass man sagt, okay, du bist safe und trotzdem hast du jetzt die Möglichkeit, bei Verein XY noch zu unterschreiben, weil hier geht es für dich nicht weiter. Ich glaube, es gibt viele Beispiele, in denen es gut kommuniziert wird, aber es gibt einige Beispiele, in denen es sehr schief läuft und die Thematik mit Harden ist eine Katastrophe.
Es ist und bleibt ein sehr, sehr spannendes Business für alle Außenstehenden zumindest, dieser US-Sport, diese NBA. Für uns viel zu tun dann, können viel darüber berichten, viel darüber erzählen. Kann verstehen, dass es teilweise als Spieler in diesem Zirkus irgendwie sich nicht ganz so cool manchmal anfühlt. Wobei ich immer sage, okay, auch das soll zwar nicht die einzige Ausrede sein, aber die Jungs kriegen dafür zumindest, werden ganz, ganz gut entlohnt. Trotzdem darf natürlich die menschliche Seite am Ende nie fehlen. Und irgendwie herauszufinden, dass du mit deiner ganzen Familie alles irgendwie umziehen musst, das in einem Interview ist und bleibt ein Wahnsinn. Aber es macht irgendwie diesen US-Sport, diese NBA aus. Und finde ich zumindest, dass das für uns Journalisten ja eigentlich uns zugutekommt. Oder siehst du das anders?
Ja, also Adrian Wojnarowski von ESPN, der läuft immer, glaube ich, in der kompletten Phase mit den größten Augenringen rum, die es gibt. Liegt aber auch daran, dass der jede Breaking News raushaut, also wie der andere Shams. Von The Athletic ist er, glaube ich, jetzt. Die droppen natürlich jede News, die sind immer perfekt informiert. Davon beziehen wir auch unsere ganzen News. Das finde ich ja sowieso so absurd. Sobald die irgendwas raushauen, ist es eigentlich fix. Und das ist ja genau ja. die Thematik. Ich weiß nicht, das war auch vor ein paar Jahren, dass ein Spieler in einem Interview wurde er gefragt, was sagst du zu deiner All-Star-Nominierung? Und er sagte, ich weiß davon gar nichts. Ja, Woj hat's getwittert. Ah ja, finde ich cool. So, das muss man sich mal überlegen. Ja, wenn der Woj das twittert, dann stimmt's. Das ist schon ja, verrücktes Wahnsinn. Business. Aber wie du sagst, ich glaube, jeder weiß, worauf er sich einlässt. Und trotzdem muss man aufpassen, dass die menschliche Seite nicht vergessen wird. Und das ist schon des Öfteren der Fall. Aber auch die Spieler, da will ich jetzt nicht alle über den Kamm scheren, aber in manchen Situationen merkt man schon auch, dass sie sehr mit ihrer Macht dann spielen.
Vollkommen richtig. Sehr, sehr interessantes Thema. Und wollen wir zum letzten Thema im Westen kommen, und zwar auch einem Spieler, der momentan sehr, sehr mächtig ist. Und zwar in jeder möglicher Hinsicht. Ferdi, an dich vielleicht mal kurz die Frage, an was für Basketballattribute denkst du, wenn ich dir Zion Williamson einfach mal so als Namen reinwerfe?
Also an Attribute denke ich auf jeden Fall an eine 1A-Physis, die dieser junge Mann mitbringt. Ich kann mich noch erinnern, als er sich für die Draft angemeldet hat, habe ich mir gleich die Highlight-Plays von der Duke University reingezogen. Er stopft einen Hammer-Dunk nach dem anderen. Auch in der NBA ist einiges dabei. Wir dürfen nicht vergessen, er war ja am Anfang verletzt, kam gut rein, war sogar noch fast in dieser Rookie-of-the-Year-Conversation drin. Und auch dieses Jahr macht er es ganz gut. Und ich bin einfach ein Riesenfan von ihm, wie er Basketball spielt und lebt.
Für alle, die ihn irgendwie noch nicht gehört haben sollten, warum auch immer, Zion Williamson von den New Orleans Pelicans, 20 Jahre alt, 31 Spiele dieses Jahr, 25,6 Punkte, glaube ich, ungefähr im Schnitt, 6,8 Rebounds. An dich, Freddy, die Frage, sein zweites NBA-Jahr und inwiefern kann man dieses Jahr eine Entwicklung erkennen?
Ja, also, das ist eine absolute Maschine. Und wer ihn noch nicht gesehen hat, der muss einschalten bei sowas, weil, wie sagt man immer so schön in Amerika, Must-See-TV, und genau das ist er. Und klar, er ist limitiert in gewisser Hinsicht, was seine Offensive angeht, als dass er 74% aller seiner Würfe direkt am Ring nimmt. Das ist eine immense Zahl. Wahnsinn. Ich glaube, fast 22%, ich habe es mal rausgesucht, von so 10 Fuß Abstand zum Ring, also auch noch mal relativ nah. Das ist ein bisschen höhere Zahl gegenüber dem letzten Jahr. Ansonsten sind die Zahlen, von wo er die Würfe nimmt, eigentlich ziemlich vergleichbar mit der vorherigen Saison. Er trifft sie nur noch einen Ticken besser. Er hat jetzt 7 Spiele mehr absolviert als in der vorherigen Saison. Über 1000 Minuten schon gegangen. Letzte Saison waren es 670 oder ein bisschen weniger. Seine Zahlen, wenn man sich's anschaut, so diese On-Off-Zahlen, wie spielt sein Team, wenn er drauf ist auf dem Parkett, wie spielt sein Team, wenn er nicht drauf ist. Die waren letztes Jahr noch besser, aber ich würde tatsächlich sagen, man kann es dieses Jahr das erste Mal so richtig bewerten, weil er halt einfach regelmäßiger spielt, weil er keine Minuten mit Minute Restrictions hat, weil er voll integriert ist und der zentrale Punkt auch mit ist im Spiel, neben Ingram. Und ja, ist extrem wichtig. Also das ist ohne Zweifel ist er einer der wichtigsten Spieler bei den Pelicans. Und das sagt ja zum Beispiel auch Stan Van Gundy. Ne? Wir versuchen immer mehr rauszufinden, was wir noch mit ihm offensiv machen können. Und da gibt es anscheinend kein Ende in Sicht. Also die Offensive von Zion Williamson ist, da gibt es wenig Limits, außer eben außerhalb der Zone. Und wenn es weiter Richtung Dreierlinie geht, wenn er sich das auch noch drauf schaffen würde, Wahnsinn. Er hat sich jetzt nochmal deutlich weiterentwickelt, was sein Passspiel angeht. Das allein macht ihn schon ein ordentliches Stück besser. Die Pelicans spielen besser, machen aber noch zu viele Fehler, und das ist auch der Grund, weswegen sie nicht besser dastehen im Westen als jetzt aktuell der Elfter. Bis das hier raus ist, glaube ich, schon wieder ändern.
Aber du sprichst es gerade an, Elfter im Westen, ein Platz hinter diesen Playoff-In-Tournament-Plätzen, wo gerade die Mavs stehen, als Beispiel. Haben aus den letzten 6 Spielen 3 gewonnen, 3 verloren. Letztes Spiel 129, 125 gegen die Bucks verloren gegangen. Dabei sei er mit 34 Punkten, also wir 30 in der Zone, so wie wir es die ganze Zeit angesprochen haben. ist das sozusagen der Wurf von draußen und seine defensive Arbeit, so das, was ihn noch unterscheidet von so wirklichen Impact-Playern in anderen Teams?
Ja, ich finde vor allen Dingen, wenn man sich die Defensive anschaut, sein Defensive-Rebounding ist okay, 4,4 pro Spiel, aber das könnte besser sein. Das war, am College hatte er, klar, am College, kann man nicht direkt vergleichen, hatte, glaube ich, 2 Rebounds in der Defensive-Rebounds mehr, aber das hat Duke ausgezeichnet. Seine Defensive-Rebounds, dass er selber Tempo machen kann, dass dadurch viel mehr Schnelligkeit ins Spiel reinkommt, schnelle Umschalten, zu einfachen Punkten zu kommen auf der anderen Seite. Das fehlt mir noch so ein bisschen, da kann er sich noch weiterentwickeln. Aber er ist jetzt schon ein extrem wichtiger Spieler, einer, den man sich unbedingt anschauen sollte. Und ja, wie gesagt, also die Pelicans, bei denen ist das Problem, und du hast das Spiel von gestern Nacht angesprochen, auch da wieder zu sehen, sie hatten hinten raus die Möglichkeit, einem Dreier, glaube ich, in die Overtime zu kommen. Und sie kriegen es nicht hin, überhaupt nur einen Wurf zu nehmen in der letzten halben Minute. Und das ist so bezeichnend für die Pelicans dieses Jahr. So die Entscheidungsfindung hinten raus oder in den wichtigen Momenten, wenn man das Gefühl hat, das Spiel könnte jetzt kippen, dass dann einer das Heft in die Hand nimmt. Da fehlt ihnen ein richtig guter Point Guard, glaube ich. Bin gespannt, ob sich da noch was tut bei den Pelicans in der Richtung. Aber das würde sie tatsächlich noch auf ein nächstes Level heben. Das würde wahrscheinlich auch das Spiel von Zion Williamson nochmal verbessern. Klar, Ingram ist da auch zu nennen als extrem wichtiger Spieler, aber eben diese Entscheidungsfindung hinten raus. Wer nimmt dann auch mal so einen letzten Wurf, wenn du einen Dreier brauchst? Keine Ahnung. Also ich glaube, Lonzo Ball hatte eine ganz gute Quote letzte Nacht, hatte die Möglichkeit einzunehmen, hat ihm weitergepasst. So bestes Beispiel dafür, dass sich vielleicht dann auch keiner in dem Moment da traut, die Kontrolle zu übernehmen.
Halt auch noch sehr junge Spieler, ne? Auch noch sehr junge Spieler. Also Lonzo gestern mit 20 Punkten, Ingram 23, beide 23 Jahre, Zion 20. Natürlich, vielleicht fehlt das am Ende irgendwie in der Crunch-Time da manchmal noch, diese absolute Erfahrung. Ja. Vielleicht an euch beide nochmal wieder die letzte Frage zu den Pelicans. Können denn Zion und zum Beispiel im Zusammenspiel mit Ingram neue Gesichter einer Gewinner-Franchise dort werden? Oder glaubt ihr, also wenn er irgendwann mal einen ganz großen Coup schaffen möchte, dann wird er nochmal wechseln müssen?
Ich glaube, er wird wechseln müssen. Aber es liegt auch eher so daran, dass ich nicht ganz sehe, welcher weiterer Star vielleicht noch zu den Pelicans wechselt. Aber ich würde mir wünschen, dass sich die Entwicklung so fortsetzt, mit ihm und Ingram zusammen bei den Pelicans. Ich glaube aber, dass sie, wie eben angesprochen, halt noch jemand Gutes brauchen, der den Ball bringen kann, besseren als Lonzo Ball, auch wenn der sich auf gewisse Art und Weise verbessert hat. Aber ich glaube, wenn er den Titel gewinnen möchte, weiß ich nicht. Also da fehlt es dem Team noch an vielem. Aber das ist natürlich auch noch weit in der Zukunft. Der hat noch, solange er fit bleibt, eine sehr große, lange Karriere vor sich.
Freddy, wie siehst du das?
Ich werde Freddy natürlich nicht widersprechen, weil der hat natürlich deutlich mehr Ahnung. Nee, ich sehe es aber wirklich.
Jetzt kommt er mit dem Argument schon wieder.
Und nein,
das sage ich on air auch immer. Wenn Experte neben mir sitzt, sei ja perfekt. Also ich muss gar nichts machen hier. Die machen die ganze Arbeit, die haben den ganzen Plan. Ich weiß es auch nicht, ich rede nur drüber.
Nee, ich sehe es, er hat zwei Optionen, um einen Titel irgendwann zu gewinnen. Die eine ist natürlich, in New Orleans zu bleiben und gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Es ist ja ein wirklich sehr junges Team. Und dann kann er es vielleicht so machen wie LeBron in L.A., der sagt, ich habe diesen einen Wunschspieler in der Liga, den brauche ich, um euch einen Titel zu holen. Ich finde, wenn das klappt, dann können die New Orleans Pelicans in den nächsten Jahren irgendwann mal auf jeden Fall um den Titel mitspielen. Oder er macht es wie Davis, geht aus New Orleans weg und sucht woanders sein Glück, um dann die Trophäe am Ende der Saison in die Höhe zu stemmen.
Man muss ja auch die Perspektive sehen, wann hat ein Big Man das letzte Mal sein Team als der beste Spieler überhaupt zum Titel geführt. So. Das ist, glaube ich, auch schwierig zu sehen. Also Tim Duncan bei den Spurs, aber er war nicht der alleinige. Shaq, klar, aber auch er hatte große Unterstützung mit Kobe beispielsweise. Wahrscheinlich vergesse ich jetzt ein paar Namen in den letzten Jahren, also wenn ich jetzt an die nähere Vergangenheit denke. Aber man muss halt auch sagen, die letzten Jahre, wer wurde Meister, das waren Teams, die jetzt auch nicht zwingend auf den dominanten Big Man gesetzt haben. Deswegen glaube ich, dass Zion und die Pelicans da schon auch noch Qualität neben ihm brauchen, die mit Ingram da ist, aber noch ein bisschen mehr fehlt.
sehr interessant, was mit Zion die nächsten Jahre passiert. Wie gesagt, an alle, die ihn noch nicht gesehen haben sollten, schaut euch Highlights auf YouTube an. Es ist ein Spektakel, kann ich euch so mal weitergeben.
Und vor allen Dingen ist er verrückt. Ich glaube, vor anderthalb Monaten hat noch irgendjemand hat es noch gesagt im amerikanischen Fernsehen. Ich glaube, es war sogar Richard Jefferson, der gesagt hat, oh, ich weiß nicht, ob er so ein bisschen seine Explosivität, seine Sprungkraft, seine Athletik eingebüßt hat gegenüber letzter Saison. Die Aussage hat lange gehalten.
Ja, wie gesagt, Sprungkraft hat der Mann von hier bis zum Mond. Unglaubliche Athletik. Du hast es aber gerade eben schon angesprochen und damit eigentlich eine perfekte Überleitung uns an die Hand gegeben. Big Men, was für Big Men können denn schon ihre Teams weit bringen? Und da haben wir im Osten natürlich einen mit Joel Embiid, der könnte es schaffen dieses Jahr. Um den sprechen wir gar nicht, jetzt handelt es sich jetzt gar nicht unbedingt allgemein in den nächsten Folgen, aber ich würde das Thema Westen einfach mal zumachen. Und wir haben nämlich noch ein paar interessante Themen im Osten für euch. Und ich würde sagen, Ferdi, du erzählst uns einfach mal, was du da so vorbereitet hast.
Ja, also der Fahrplan für den Osten ist eigentlich deutlich kürzer als deiner im Westen. Wir fangen einfach mal an und werden über die Tabelle sprechen, denn die ist unfassbar eng, Freddy. Ich glaube, du weißt ganz genau, was da wie gerade steht. Danach wollen wir noch genauer über zwei Teams reden. Und zwar sind das einmal die Brooklyn Nets und zum anderen die Washington Wizards rund um Mo Wagner. Und ganz am Ende geht es natürlich ums All-Star-Game. Aber alles der Reihe nach. Ich habe von der Tabelle gesprochen, ganz vorne ist halt Big Man Embiid mit seinen 76ers. Danach kommen die Brooklyn Nets, die sind gerade richtig in Fahrt gekommen, deswegen sprechen wir da gleich im Detail drüber. Und auf 3 haben wir die Milwaukee Bucks, Freddy. Wie siehst du die Saison bisher rund um das Team um Giannis?
Ja, also bei Milwaukee tue ich mich halt echt schwer. Also das ist, man hat die letzten Jahre jetzt irgendwie so festgestellt, die haben ein Regular Season Team. Die Regular Season auch jetzt läuft gut bei Milwaukee, würde ich sagen. Sie hatten zwischendurch Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob es 4 Niederlagen in Folge waren oder so in die Richtung. Das passiert eigentlich Giannis und seinem Team nicht allzu oft. Ich bin immer noch nicht überzeugt, ob es richtig war, mit Budenholzer weiterzumachen als Coach. Für mich war das letztes Jahr in den Playoffs ein Offenbarungseid, dass da keinerlei zweite Option zu finden war, einen Gameplan neben einfach, wir geben den Ball Giannis und gucken, was passiert. Das ist gut, was sie spielen, aber ich bin nicht so überzeugt, dass ich sage, ja, das ist das Team, was geschlagen werden muss, damit du in die Finals einziehen kannst. Das ist das Team, was auf jeden Fall in die Eastern Conference Finals kommt. Ich bin mir nicht sicher. Und man sieht es, ich glaube, den Dreier verteidigen sie immer noch nicht wirklich dolle. Und wenn du dann gegen die Brooklyn Nets spielst beispielsweise, dann nehmen sie die auseinander. So. Also, und das ist, glaube ich, für Milwaukee. Wie gesagt, ich bin nicht komplett überzeugt, aber klar, Giannis ist auch eine Maschine. Unfassbar, was der auf dem Basketballcourt leistet. Zweimal MVP. Und das Team ist sehr interessant. Ich finde Holiday super wichtig. Der hat so auch so ein bisschen gefehlt in den letzten Spielen. Bin gespannt, was sie jetzt am Sonntag machen gegen die Clippers. Ich glaube, es wird ein super interessantes Spiel am Sonntagabend um 21:30, also Top-Uhrzeit, einschalten. aber da bin ich tatsächlich mal gespannt, so wie sie in solchen Spielen dann performen. Ja, aber ich bin nicht endgültig überzeugt von den Bucks, muss ich leider sagen.
Wahrscheinlich bist du überzeugter von den Brooklyn Nets, kann das sein?
Ja, also was willst du gegen die sagen? Offensiv ist das weiß nicht, jetzt haben sie auch 8 Siege in Folge. Die sind richtig am Marschieren, gerade nachdem es kurzzeitig so eine Phase gab, wo Kyrie sich, glaube ich, auch dazu geäußert und gesagt hat, es kann nicht sein mit dem Talent, was wir haben, dass wir so eine Kacke spielen. Ja, und danach haben sie mal richtig angezogen. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele es jetzt sind, dass alle 3 zeitgleich schon auf dem Parkett standen mit Durant, Harden und Irving, müssen diese 8 oder 9 gewesen sein. Das ist schon beeindruckend. Nee, es sind 7, glaube ich. Das ist schon beeindruckend, was die offensiv imstande sind zu leisten und dann auch in manchen Momenten tatsächlich die Defensive anziehen. So, das hat man in den Topspielen gesehen. Neulich haben sie die Lakers ziemlich dominiert, auch weil sie defensiv eine Idee haben. Und dann bin ich auch da gespannt drauf, wen sie sich vielleicht noch ranholen können vor der Trade-Deadline. Jetzt kamen so die Gerüchte auf, dass sie eines der Teams sind, die vorsichtig mal bei den Rockets nachgefragt haben wegen PJ Tucker, weil der da auch nicht ganz zufrieden ist mit der Situation, verständlicherweise. Und einer wäre, der womöglich noch getradet werden könnte. Der hilft dir jetzt nicht auf der großen Position, auch wenn man dazu sagen muss, dass die Rockets ihn letztes Jahr primär auf der 5 haben spielen lassen und mit Mike D'Antoni und James Harden zwei von genau diesem Team, nämlich der Coach und der Point Guard, wieder bei den Brooklyn Nets sind. Also Reunion. Aber ich glaube, dass sie auf der großen Position auch nochmal was brauchen. Dafür haben sie jetzt wahrscheinlich Spencer Dinwiddie verfügbar gemacht als möglichen Gegenwert in einem Trade, den langzeitverletzten Guard, den ich sehr gut finde und dementsprechend für viele andere Teams wahrscheinlich auf lange Sicht interessant ist, so ab Sommer, wenn er dann wieder fit ist, also ab der neuen Saison. Mal sehen, was sie da für einen Gegenwert bekommen könnten. Weil ansonsten muss man halt schon sagen, in der Defensive über 7 Spiele am Ende des Tages ist schon noch schwierig zu sehen, wenn sich ein Team vielleicht auch mal ein bisschen auf dich einstellen kann. Aber wie willst du dich einstellen auf ein Team, was mit Irving den aus meiner Sicht krassesten Ballhändler der Liga hat, der am Ring zaubert mit Durant? So, also wirklich aus objektiver Sicht finde ich das so cool, dass der wieder diese Art von Basketball spielt. Und mit James Harden, der auf unglückliche Art und Weise sein Rauschmiss bei den Rockets und den Trade zu den Nets im Prinzip durchgedrückt hat, aber der genau das macht, was er angekündigt hat, nämlich sie werden die richtigen Schlüsse ziehen, wer sich wann zurücknehmen muss. Harden nimmt sich zum Teil zurück, dirigiert die Offensive, Irving hat die Point Guard Aufgaben an ihn abgegeben, an Harden, der macht das auf herausragende Art und Weise und dann in den Spielen, wenn er muss und wenn er darf, dann liefert er auch im Scoring weiterhin so ab, wie er es einfach kann. Also das ist schon beeindruckend. Also für mich sind die Nets der Top-Favorit im Osten.
Also Philadelphia auf 1 oder Bjarne, du noch?
Ja, ganz kurz, bevor du da gleich noch irgendwie weiter was, will ich kurz dazwischen grätschen. Und zwar hast du gerade die Defense schon angesprochen. Sie haben ja aber auch diese Saison schon ein paar Mal ziemlich böse einkassiert, ne? Also in Washington 149 Dinger, 147 in Cleveland, also auch nicht so gegen zwei Mannschaften, wo man jetzt sagt, da musst du jetzt so hoch verlieren. Inwiefern war das dann schon wichtig, jetzt auch mal zu zeigen, zum Beispiel gegen die Lakers, ja hallo, wir haben auch schon irgendwie einen defensiven Plan, wir kommen nicht nur einfach auf den Platz und kicken, also wir können auch was machen?
Ja, also ich finde, da zeigt sich dann, jetzt waren wir vorhin, glaube ich, bei dem Thema, soll man ein Spiel überbewerten oder nicht? Nein, sollte man lieber nicht, aber in der Defensive dann, finde ich schon, merkt man, dass sie auch Momente haben, in denen sie echt anziehen. Ich glaube, gegen Indiana war das der Fall, wo sie zur Pause 35 Punkte zugelassen haben oder sowas in die Richtung. Dann spielen wir es hinten raus durch, dann haben sie wieder ein paar mehr zugelassen, aber auch unter 100 gehalten. Ich glaube, das wird nicht das Team sein, was die Gegner ständig unter 100 Punkten hält. Jetzt letzte Nacht hat es wieder geklappt, aber halt auch gegen Orlando. Du musst damit klarkommen, dass die Gegner zwischen 110 und 120 Punkten wahrscheinlich scoren werden gegen dich. Aber damit kommen sie klar, wenn sie selber 130 erzielen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass in den Playoff-Serien, wenn man ja auch immer davon spricht, das Spiel wird etwas langsamer und so weiter und so fort, man stellt sich mehr aufeinander ein, dass sie da schon noch defensiv einen kleinen Sprung brauchen. Aber sie haben gezeigt, dass sie gewillt sind, vor allen Dingen auch, und jeder, defensiv sich da zu entwickeln. Und auch da muss man zum Beispiel echt sagen, Harden hat sich in den letzten Jahren defensiv in manchen Momenten auch sehr gut angestellt. Also er wird immer sehr belächelt für seine Defensive, auch nicht zu Unrecht, aber er ist ein herausragend, nicht, okay, das muss ich zurücknehmen, herausragend nicht. Er ist ein guter Postverteidiger.
Ich hätte sonst nochmal angesprochen, ja, das herausragend.
Also ja, ist gut, ja. Witzigerweise ist er ein guter Postverteidiger. Gut, er hat natürlich auch den Körper auf gewisse Art und Weise dazu, jetzt nicht gegen einen Big Man, aber gegen einen von seiner Statur kann er da gut gegenhalten. Gleiches gilt übrigens für Doncic, denkt man auch nicht unbedingt, aber Doncic ist auch ein guter Postverteidiger. Also man muss abwarten, aber ich glaube, man sieht es jetzt schon, dass die Nets das Team sind, was es zu schlagen gilt in der Eastern Conference, selbst wenn aktuell die 76ers auf Rang 1 sind. Und da bin ich übrigens gespannt. Deswegen hätte ich gerne neulich die Lakers mit Davis gesehen gegen die Nets, wie das gelaufen wäre. Ich bin gespannt auf ein mögliches Duell, Joel Embiid und die 76ers gegen die Nets. Also braucht es wirklich mehr als nur ein DeAndre Jordan, der dir vielleicht 3 Minuten lang halbwegs gute Minuten auf dem Parkett liefern kann in seinem Alter. Braucht es einen Big Man gegen Joel Embiid Oder kannst du versuchen, klein zu spielen, wie sie es dann jetzt neulich gegen die Lakers ja auch wieder gemacht haben? Klar, da fehlte Davis, aber dass sie dann Green auf die 5 setzen zum Beispiel. Geht das? Geht das nicht? Bin ich gespannt. Ein mögliches Duell Nets 76ers wäre, glaube ich, hochinteressant.
Das wäre es auf jeden Fall. Das kann ja auch durchaus der Fall sein, dass es im Eastern Conference Final dazu kommt. Ich glaube, das würde alle sehr freuen. Würdest du jetzt schon zu diesem Zeitpunkt in der Saison den 76ers, den Nets und den Bucks das Playoff-Ticket in die Hand drücken?
Ja, auf jeden Fall. Also die drei Teams sind klar gebucht für mich, auch auf den ersten drei Positionen, weil, also du hast es am Anfang einmal angesprochen von dem Eastern Conference Block hier, es ist super eng im Osten, aber halt erst ab Rang 4. Also die ersten drei sind schon etwas weg und dann kommen Pacers, Raptors, Knicks, Bulls, Hornets, Celtics, Heat. Also das sind so die Teams, die dann danach kommen. Bei denen ist es super eng. Also das ist ja wirklich, du eins verlierst du, dann bist du statt Vierter plötzlich Zwölfter oder sowas. Also das ist schon echt Wahnsinn. Aber die drei vorne sind aus meiner Sicht durch. Wenn sie jetzt nicht noch plötzlich irgendwie komplett einbrechen und die 76ers nur noch auswärts spielen müssen. Das war in den letzten Jahren generell schon ein Problem.
Wie schnell das gehen kann, dass man in der Tabelle runterfällt, das haben die Boston Celtics in den letzten Wochen gezeigt. Die sind jetzt nur noch Neunter mit 15 und 17. Aber wenn man das Gesamtbild im Osten anguckt, ist noch alles drin für Boston. Sie sind gerade einmal ein halbes Spiel hinter Platz 6 und auch hinter Platz 5, um direkt in die Playoffs zu rutschen. Ein Spiel hinter Platz 4, hinter den Pacers, um da wirklich ganz sicher reinzugehen und sogar noch einen Heimvorteil in den Playoffs zu haben. Du hast gerade das Playoff-Picture und das Play-In-Picture sofort perfekt aufgelistet, wo ich mich frage, sagst du dir das einmal auf, bevor du schlafen gehst?
Ja, es hängt so wie mein Poster, bei dir hängt das bei mir über dem Bett.
Ah, okay. Ja, dann muss man es auch auswendig können, keine Frage.
Klar.
Ich nehme nach dieser Folge leider viel zu genau mit, wie eure Schlafzimmer aussehen. Das hatte ich nicht
obwohl,
geplant.
Ich muss ehrlich zugeben, dass so zu viele wissen. Poster bei mir ist hier nicht. Es ist sehr weiß, die Wand ist sehr weiß.
Sehr gut.
Würdest du denn, Freddy, sagen, dass es bei diesen Top 10 erstmal bleibt oder kommt noch ein Team von hinten rein, wie zum Beispiel die Hawks oder die Wizards?
Das ist schwierig. Also Washington habe ich vor der Saison auf dem Zettel gehabt, auf jeden Fall für dieses Play-In-Tournament. Dann würde ich mal sagen, dass sie den Saisonstart etwas verschlafen haben, aber zuletzt, zuletzt gut angezogen. Und es ist echt schwierig. Also ich glaube, wenn man sich's anguckt, wir haben eben gerade gesagt, die ersten drei sind klar. Indiana wird in die Playoffs kommen. Ich glaube sogar auch unter die ersten sechs. So, Toronto, bin ich mir nicht so sicher, ob die vielleicht abrutschen könnten, so ein bisschen in dieses Play-In-Tournament runterrutschen könnten, sind aktuell auf Rang 5. Also jetzt habe ich gerade die Tabelle hier vor mir aufgemacht, weil sonst könnte ich das nicht erzählen. aber weiß ja keiner. Dann Boston und Miami, das sind für mich zwei Teams, die noch anziehen werden. Bei Miami sehen wir es gerade. Die Lakers geschlagen letztes Wochenende, 4 Siege in Folge. Die Celtics, denke ich, dass sie auch nochmal wieder eine Serie starten werden. Das sind für mich zwei Teams, die noch hochrutschen können. Und dann musst du auch echt sagen, da sind Teams dabei, bei denen du dir nicht sicher sein kannst. Die überperformen im Prinzip aktuell mit den Knicks und den Bulls. Finde ich. Aber das sind so Teams, die Knicks, die Bulls, auch die Hornets, Hawks, Wizards, ich glaube, es sind diese fünf Teams, die kämpfen um dieses Play-In-Tournament. Und deswegen, dann jetzt lege ich mal fest. Also, die Nets kommen als Erster rein, dann die 76ers, dann die Bucks, Pacers werden Vierter, Boston und Miami schieben sich noch vor auf Rang 5 und 6, Play-In-Tournament entscheidet sich zwischen Toronto, New York, Chicago, Charlotte, Atlanta, Washington. Kommt das hin? 6 für 4 Plätze.
Nageln wir dich drauf fest?
Habt ihr jetzt mitgeschrieben?
Nochmal auf diese Prediction. Haben wir mitgeschrieben? Ist im Gedächtnis drin.
Ich hab's schon wieder vergessen.
Sehr interessant. wir haben es ja zur Not hier auf Audio. Ja, wir haben es ja zur Not auf Audio, können Sie uns nochmal anhören.
Wahrscheinlich am Ende komplett anders. Gar keine Ahnung.
Ja, wahrscheinlich. Aber wir kommen nochmal drauf zurück, wenn es irgendwann dann wirklich, wenn wir in den Playoffs sind, wer es dann tatsächlich geschafft hat. Ein Team hast du eben schon aufgezählt, die Wizards. Und ich glaube, darüber, Ferdi, wollen wir jetzt zum Schluss mal ein bisschen sprechen im Osten. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Denn da geht es eigentlich wirklich bergauf nach einem verschlafenen Start, so wie du es genannt hast. sind die richtig gut drauf. Aus den letzten 10 Spielen haben sie 7 gewonnen, darunter auch wirkliche Brocken aus dem Weg geräumt. Wenn man diesen Februar als Monat im Gesamtbild sieht, haben sie eine Bilanz von 8-6 nach einem 2-5 Start. Und da waren Siege gegen Boston dabei, zweimal gegen die Denver Nuggets gewonnen, Portland geschlagen, die LA Lakers geschlagen, Miami und Chicago. Das sind alles momentan Teams, die unter den Top 10 stehen in ihren Conferences. Wahrscheinlich für dich auch das so ein Stichpunkt, der für dich untermauert, wieso du sie unter die Top 10 gepackt hast im Osten.
Ja, also du sprichst es an. Mitte Februar, ich glaube es war Mitte Februar, dass ich Anfang Februar, Ende Januar, Anfang Februar, wir schreiben immer so eine kleine Kolumne für in der Five von Dre Vogt, der da Chefredakteur ist, der bei uns ja auch Experte ist. Da ist immer so eine kleine Kolumne von The Zone mit drin. Schleichwerbung in dem Fall. Es ist nicht, dass ihr es alle kaufen müsst, aber sondern einfach nur, um das jetzt gerade das Thema anzureißen. Dre wird sich trotzdem freuen. Da habe ich, glaube ich, noch geschrieben, da ging es um Trades. Hey, worauf hättet ihr Bock, wer getradet werden könnte? Und ich bin einer der, weil ich habe damals geschrieben, ich hätte Bock, dass Bradley Beal zu den Pelicans geht. Wie genau das dann möglich ist, habe ich da noch mit reingeschrieben, aber so ein paar Picks und was weiß ich, so viel kannst du ja auch nicht mehr hinterher traden, aber es wäre theoretisch möglich gewesen. Ich glaube nicht mehr, dass es passiert. Beal hat es dann ja relativ zeitnah danach, da war schon Redaktionsschluss, deswegen konnte ich es nicht mehr ändern. Ja, auch deutlich angesprochen, dass er nicht gehen möchte. Und seitdem, also wahrscheinlich habe ich es gejinxt oder so, natürlich ich, klar. Seitdem läuft es bei den Wizards. Und ja, das ist schon beeindruckend. Du hast es angesprochen, welche Teams sie geschlagen haben, ist absolut absurd. Das sind alles auf jeden Fall Playoff-Teams aus meiner Sicht. Und ja, das ist beeindruckend. Also das ist echt, echt beeindruckend. Und sind halt offensiv ziemlich stark in den letzten Spielen, nachdem sie vorher so hin und wieder auch mal das war so wackelig. Da hatten sie mal ein Spiel, ich glaube gegen die Nets war das, was sie dann auch gewonnen haben mit fast 150 Punkten oder so, aber dann 2 Spiele später oder 3 Spiele später scoren sie wieder unter 100. Jetzt sind sie konstant, offensiv, defensiv, ist immer noch schwierig. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie gut das Ganze funktioniert mit Westbrook. Ja, der hat auch wieder gute Zahlen, die er hin und wieder da auflegt, aber ist das so der perfekte Point Guard für die Wizards? Ich weiß es nicht. War es ein guter Deal mit Wall, Westbrook? Das war immer dahingestellt. Aber Beal zaubert. Das muss man halt tatsächlich echt sagen. Und ist schön zu sehen. Ich hab Bock auf Bradley Beal. Ja, deswegen hätte ich eigentlich Bock auf Bradley Beal bei einem klareren Playoff-Team. Auch wenn die Pelicans ist, das muss man ja dazu auch sagen, auch nicht zwingend sind. Aber ja,
also vielleicht ja mit ihm zusammen.
Mit ihm zusammen, glaube ich schon, ja.
Ja, das sollte man, glaube ich, meinen. Er mit Zion zusammen. Ja. Dürften es, glaube ich, in die Playoffs schaffen.
Aber nee, die Wizards ist cool. Also ist cool, dass die angezogen haben. Mich freut es auch für Mo Wagner, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er in den letzten Spielen, hat er jetzt 6-7 Spiele in Folge, ist er auch gestartet. Der war ja vorher eigentlich gar nicht in der Rotation. Da musste man schon einen Schiss haben, nur von außen betrachtet jetzt, musste man nämlich schon einen Schiss haben, dass das vielleicht war bei dem Wizards für ihn. So Schwierigkeiten, sich da zu halten. Also es ist jetzt immer noch nicht so, dass seine Paradedisziplin die Defensive ist, aber der Typ hat es offensiv drauf und der Typ checkt auch Basketball und ist halt generell einfach ein cooler Typ. Freut mich für ihn, dass tatsächlich echt da wieder so gut läuft gerade. Also schon finde ich cool. Super Umschwung bei den Wizards, muss man echt sagen. Und das macht den Osten nochmal unberechenbarer, weil das ein Team ist mit, am Ende zählt man Westbrook immer noch zu diesen Topstars der Liga mit dazu, logischerweise auch. Mehrfacher MVP und hat herausragende Spiele dabei, macht leider auch manchmal Fehler. Aber wenn die von unten da drücken, mit Beal, Westbrook, also da wäre ich dann ungern ein Team, was jetzt gerade den letzten Platz in diesem Play-In-Tournament hält. Außer jetzt sind es gerade die Heat mit 4 Siegen in Folge, aber ansonsten wäre ich da ungern so ein Team.
B Spiel übrigens mit 32,8 Punkten pro Spiel. Das ist ein Karrierehöchstwert. Auch seine Wurfquote ist sehr gut bei knapp 50%. Und du hast gerade schon Mo Wagner angesprochen, wie das da jetzt mit den Wizards weitergehen kann. Er hat sich gerade gefangen, ist wieder öfters mit dabei, auch von vorne. Er wurde vom Coach Scott Brooks gelobt für seine fantastische Arbeitseinstellung. Und ich finde, das sieht man ihm auch auf dem Platz an, weil er wirklich sehr leidenschaftlich immer dabei ist. Trotzdem wurde sein Vertrag ja noch nicht verlängert. Hat trotzdem Mo Wagner noch eine Zukunft in Washington oder muss er sich woanders umschauen?
Das ist so schwer zu beurteilen, weil ich mir noch nicht mal sicher bin, was die Wizards im Sommer vorhaben. Ich glaub, davon hängt viel ab. Wie gesagt, ich finde es sehr, sehr cool, dass es bei ihm sich so entwickelt, wie es gerade sich entwickelt, weil er es aufgrund seiner Einstellung und allem auch echt verdient hat. Und dass er einfach, das ist einfach ein Teamplayer. So. Und ein lustiger Typ, der Bock hat, sich dazu entwickeln und alles Mögliche. Also das wird schon spannend. Also ich glaube, nächste Saison ist eine Teamoption, sein Vertrag. Da bin ich mal gespannt, ob sie die ziehen, die Wizards, oder ob sie sie nicht ziehen. Also auf jeden Fall finde ich Mo Wagner und die Entwicklung bei den Wizards in den letzten 6-7 Spielen finde ich cool. Freut mich. Habe ich das jetzt schon mal erwähnt?
Bestimmt. Hast du noch gar nicht gesagt, ja. Aber es freut uns ja alle. Ja. Also aus deutscher Sicht kann man ihn nur beglückwünschen, kann man einfach nur sagen, dass es einen freut, dass Moritz Wagner irgendwie bei den Wizards die Saison angekommen ist und hoffentlich so weitermacht. Denn wenn man mal aus deutscher Sicht ehrlich ist, haben wir da auch einen Fall, der ein bisschen schwieriger ist. Isaac Bonga, am Anfang Starter gewesen und mittlerweile nur noch Zuschauer. Was ist da los, Freddy?
Ja, also das finde ich auch, das ist auch so skurril, weil ich finde, dass Bonga sich... Also der ist halt defensiv einfach gut. So, mit seiner Länge und seiner Schnelligkeit, das ist, ja, das damit hilft er defensiv, glaube ich, vielen Teams, aber hilfst du damit dann deiner Karriere, weiß ich nicht. Zuletzt anscheinend eher schwieriger, natürlich auch bedingt dadurch, dass Westbrook auf der Position dann auch oder auf den Positionen der Guards dann schon auch Minuten wegnimmt, die Wizards, dann ist Rui Hachimura war verletzt zwischendurch, also wenn er mal auf einer etwas größeren Position spielt, hat er da natürlich jetzt auch echt Leute vor sich, Bradley Beal, klar, da hast du auch Schwierigkeiten reinzukommen, und dann performen andere anscheinend aus Scott Brooks Sicht aktuell besser, deswegen ist es immer schwierig, finde ich, da reinzuschauen, aber eigentlich ist Isaac Bonga auch einer, der extrem viel an sich arbeitet, total auf dem Boden geblieben, in den wenigen Momenten, in denen ich ihn mal so sehen konnte, näher. Auch tatsächlich ja, also sehr sympathisch und einer, der vor allen Dingen dann defensiv, wenn man ihn auf dem Basketballcourt sieht, einem Team weiterhelfen kann. Und schade, das ist echt so wie bei Wagner, dass die beiden nie konstant in eine Rolle reinwachsen können. Und ich habe gedacht, dass das bei den Wizards der Fall sein könnte, dass sie da halt diese Konstanz reinkriegen, die sie bei den Lakers logischerweise nicht hatten. Ja, mal schauen. Also deswegen bin ich auch da gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wie sieht Bongas Vertragssituation aus? Nur noch dieses Jahr auch, ne? Ja.
Ich glaube nur noch dieses Jahr, ja.
Da ist noch nicht mal eine Option.
Dann ist auch vorbei.
Ja. Stimmt, er hatte damals ja den 3-Jahres-Vertrag bekommen, da haben sich ja auch alle gewundert, weil Magic Johnson doch so überzeugt von ihm war bei den Lakers. Da haben da viele gesagt, ja, der geht direkt wieder nach Europa. Und plötzlich ist er doch bei den Lakers geblieben.
Ja, fertig. Ich glaube, machen wir einen Deckel drauf bei den Wizards und richten den Blick aufs letzte große Thema, was in den nächsten Tagen auf uns zukommt. Was handelt es sich?
Ja, bevor wir zum All-Star-Game rübergehen, glaube ich zumindest, dass du das meinst, würde ich noch ganz gerne mit Freddy über eine Person sprechen, die jetzt durch Irving wieder belebt wurde, und zwar ist das Kobe Bryant, denn momentan ziert ja die Silhouette der Lakers-Legende Jerry West das NBA-Logo. Irving hat aber gesagt, schwarze Könige haben diese Liga aufgebaut und deswegen sollte eine farbige Legende wie Kobe Bryant das NBA-Logo werden. Hast du eine ähnliche Einstellung mit diesem Hintergrund, wer diese Liga groß gemacht hat?
Da muss ich ehrlich sagen, finde ich es immer schwierig für mich, sowas zu bewerten. Ich stehe voll und ganz dahinter, dass ich, also ich finde, sowas auch muss auch aufgrund der sportlichen Erfolge dann im Prinzip gewertet werden, wenn es um so ein Liga-Logo geht im Prinzip. Ich weiß nicht, ob du sowas auch überhaupt änderst aus Sicht der NBA, weil es sich einfach auch so eingebrannt hat dann irgendwie. Aber wenn jemand die NBA auch geprägt hat, dann ist es Kobe Bryant, klar. Also das steht völlig außer Frage. So, da war die MJ-Ära und viele haben sich gefragt, was kam dann? Und ja, Kobe. Kobe hat die NBA extrem, extrem geprägt. Und viele von uns ja auch. Also bei mir ist zum Beispiel so, altersbedingt habe ich MJ nie so spielen sehen, außer bei YouTube, in Highlight-Clips. Deswegen ist diese Goat-Thematik ja auch immer so schwierig. Aber Kobe habe ich nur spielen sehen und klar LeBron halt so, als für diese, wenn man die Superstars sich anschaut, die diese Zeiten so geprägt haben. Und Kobe hat, glaube ich, jeden von uns extrem, extrem geprägt. Wenn man nur an Basketball denkt, denkt man natürlich auch an Kobe Bryant. Und deswegen kann ich den Gedanken von Irving schon nachvollziehen. Ich halte mich nur immer auch gerne zurück, wenn es um solche spezifischen Themen geht, weil da finde ich, haben andere Leute eine bessere, fundiertere Meinung und können das noch besser einschätzen, weil sie dann auch wie Irving beispielsweise einfach näher dran sind an dem Sport Basketball und an der NBA generell. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages auch nicht als Disrespect gemeint, wenn du jetzt plötzlich das Logo ändern würdest oder so aus Sicht von Irving. Also er sagt ja nicht, dass das Logo aktuell Kacke ist oder dass Jerry West für ihn jetzt kein absoluter Topspieler war. So, das glaube ich, meint er damit jetzt nicht, sondern er sieht einfach Kobe Bryant als eine Person, die diese Liga so sehr geprägt hat, dass sie auch es verdient hätte, auf dem Logo zu erscheinen. Und das will ich nicht verneinen.
Hat
Keineswegs.
man ja ein bisschen so daran gesehen, bei seinem ja wirklich leider dramatischen Ende, viel zu frühen dramatischen Ende, was da los war in der NBA, ne? Es war
Ah,
ja,
klar.
also war oder allgemein in den USA hatte was von Staatstrauer.
Absolut, ja.
Und das wahrscheinlich auch nicht mal wirklich, oder eher gesagt, das zu Recht,
Ja.
weil dieser Mann im Sport Unfassbares geleistet hat. Dazu Werbeikone, alles, also wirklich ein super Superstar. Und da das zu überlegen, jetzt gar nicht mal unbedingt, okay, aufgrund seines leider zu frühen Ablebens von der Erde, sondern einfach wegen seiner unfassbaren Erfolge, haben zwar auch ein paar andere Leute auf dem Konto, aber da zu sagen, okay, wollen wir nicht das Logo, es ist, glaube ich, jetzt schon fast 50 Jahre so, da nicht einfach mal für neue Generationen ändern. Und es sind halt, wie du es eben angesprochen hast, sehr viele mit der Generation Bryant groß geworden und haben ihn erlebt, sind vielleicht wegen ihm zum Basketball gekommen, zu sagen, okay, der soll die nächsten 30, 40, 50 Jahre dieses Logo zieren. Ich finde es eine ganz charmante Idee, auch wenn ich nicht weiß, ob es wirklich durchgezogen wird, aber charmant, ist es auf jeden Fall.
Wie gesagt, also was dagegen sagen, will ich nicht, kann ich nicht. Also es wäre absolut, absolut nachvollziehbar. Ich weiß nur nicht, ob du tatsächlich, wie du ja auch gerade gesagt hast, ob man so ein Logo dann ändert. So, aber da hängt, glaube ich, viel dran.
Ja.
Ob das passiert, müssen dann am Ende des Tages andere entscheiden. Aber wie du sagst, also man muss ja auch sagen, die ganze Generation von Spielern gerade aktuell, die in der NBA ist, oder fast die ganze Generation von Spielern, ist halt auch mit Kobe aufgewachsen. Ne? Das kommt vielleicht auch noch ein bisschen mit dazu. Aber es hat alles irgendwie gibt sinnvolle Argumente für alles.
Das auf jeden Fall. Aber jetzt wollen wir dann auch zum All-Star-Game kommen. Bjarne, du hast es gerade angesprochen. Und dieses All-Star-Game, das war eigentlich, stand noch in den Sternen vor ein paar Wochen, denn da gab es viel Kritik drumherum. Welche genau?
Naja, unter anderem hat sich kein Geringerer als LeBron dazu gemeldet und gesagt, ja, muss das jetzt eigentlich wirklich sein? Freddy hat es vorhin schon mal angesprochen, die NBA pausiert zwischen dem 5. und 10. März. Ja, und so 5 Tage Pause oder 6 Tage Pause hätte, glaube ich, niemandem davon geschadet. Wir haben zwar wieder zwei unfassbare Teams, die jetzt gegeneinander antreten, Aber wenn wir ehrlich sind, zumindest sehe ich das so, ich weiß nicht, Freddy, vielleicht siehst du es anders, ist ja das All-Star-Game so ähnlich wie der Pro Bowl in der NFL, das ist ja für die Fans. So, dass da das ist eine gute Stimmung, du hast da einen Dank-Contest, du hast ein nettes Spielchen mit den größten Spielern der Liga, das ist auch irgendwo eine Auszeichnung dann und ist ein netter Tag einfach irgendwie für alle. Das fällt natürlich dieses Jahr weg, weil es ist ohne Zuschauer, wie soll es auch anders irgendwie sein? Findest du das gerechtfertigt, dass anders als zum Beispiel der Pro Bowl, der ausgefallen ist, das All-Star-Game stattfindet?
Also vorweg, ich hätte es nicht stattfinden lassen, weil ich es tatsächlich auch fragwürdig finde und es einfach auch, glaube ich, nicht not tut. Aber da hängt schon viel dran. Also du sagst es, da werden fast keine Fans sein. Ich glaube, sie haben jetzt bis zu 2000 Arbeiter aus Atlanta und Leute aus Krankenhäusern und so. Das ist dann cool. Adam Silver, der Chef der NBA, der Commissioner hat neulich in einem Interview, glaube ich, gesagt, ja, es ist ein Spiel für die Fans. Man muss aber auch sehen, es sind ja nicht immer nur die 19.000, die in der Halle sind, sondern es ist das Spiel für die Millionen Fans, die über die ganze Welt verteilt sind und die NBA anschauen. Ja, das stimmt. Ich glaube aber auch, dass viel mit TV-Vertrag, mit Turner zusammenhängt, mit generellen Verpflichtungen. Ich glaube, das darf man nicht vernachlässigen. Vielleicht haben sie sich auch gedacht, gut, jetzt wählen wir schon die All-Stars, dann können wir sie auch spielen lassen. Ich weiß nicht, ich finde es aus meiner Sicht jetzt nicht notgetan, aber er hat auch gesagt, Adam Silver, das wird wie die Bubble ablaufen in Orlando. Die Spieler sind komplett isoliert, sie kommen rein, werden getestet, 2 Tage Quarantäne und dann geht's auf den Court sozusagen. Er hat eher Angst vor den ganzen Spielern, die eben nicht in dieser Bubble da sind, sondern die dann eine Woche Pause haben. Was mit denen ist, die natürlich auch weiterhin regelmäßig getestet werden, aber dass da halt nicht so viel passiert. Davor hat er tatsächlich etwas mehr Angst. Finde ich eine interessante Sichtweise auch. Ich kann LeBron James vollkommen nachvollziehen, dass er sagt, boah, warum? Also ja, geil, es ist eine große Ehre, All-Star zu sein, aber warum müssen wir dieses Spiel spielen? Paul George hat damit ziemlich Ähnliches gesagt vor ein paar Tagen, gesagt, ist ein riesen Meilenstein für mich, wieder All-Star zu sein, aber ich sehe noch nicht wirklich, dass wir dieses Spiel spielen sollten. Ich finde das Format ganz witzig, weil ich es irgendwie ganz cool finde, dass es so alles an einem Tag stattfindet. Werde es mir auch ein bisschen angucken, aber ich sag mal so, gehypt war ich eh noch nicht wirklich in den letzten Jahren immer so für das All-Star-Wochenende, auch wenn es irgendwie auf gewisse Art und Weise ja schon immer noch ganz interessant ist. Letztes Jahr war es ja tatsächlich auch echt richtig cool, das Spiel selber ja auch. Also das Format, wie es dieses Jahr ist, ist bestimmt super interessant. Aber es fehlt natürlich was und braucht es sowas in einer eng getakteten Saison. Du hättest den Spielern gut mal eine Pause gönnen können. Du ziehst jetzt die zweite Saisonhälfte sowieso schon einen Tag vor. Eigentlich sollte die Donnerstag in den USA, also Donnerstagnacht unserer Zeit, beginnen. Jetzt beginnt sie Mittwochnacht mit, glaube ich, 3 Spielen schon. Also du ziehst schon diese Pause ein bisschen, also verkürzt du schon so ein bisschen. Ich glaube, es hätte nicht geschadet zu sagen, mach die 5-6 Tage Pause und dieses Jahr gibt es kein All-Star-Wochenende. Aber es gibt bestimmt auch viele Argumente dafür, die ich einfach auch nicht durchblicke.
Willst du eben, Ferdi, noch mal einmal zum Abschluss Team Osten vorstellen, was wir da für Spieler haben?
Das mache ich unbedingt, mache ich auf jeden Fall. Noch bevor ich das mache, würde ich ganz gerne noch sagen, dieses Format, von dem Freddy gesprochen hat, findet auch überhaupt zum ersten Mal an einem Tag statt. Heißt, wir haben wirklich erst die Skills-Challenge und dann den Dreier-Contest. Dann folgt das Spiel und in der Halbzeit haben wir den Slam-Dunk-Contest. Also jede Menge Show ist geboten und auch jede Menge ist geboten in den Kadern. Ich fange im Osten mal an und zwar da ist Captain Kevin Durant, der macht zum 11. Mal beim All-Star-Game mit. Kyrie Irving auch von den Brooklyn Nets dabei. Joel Embiid natürlich auch dabei, der ist zum 4. Mal im All-Star-Game vertreten von den 76ers. Bradley Beal zu Recht dabei und auch Giannis Antetokounmpo. Namen, ich glaube, die haben wir da so erwartet. Freddy, würdest du noch einen in den Starterpool reinziehen, der da jetzt nicht drin steht?
In der Eastern Conference. Mhm. Also ich glaube, man kann tatsächlich wenig sagen gegen die Auswahl. Also wen willst du da rausnehmen? Schwierig. Also ich hätte eher bei der Western Conference 2 Spieler. Aber auch da weiß ich nicht, wen ich rausnehmen würde.
Da bin ich mal gespannt. Dann lese ich das mal ganz kurz vor. Im Westen haben wir nämlich als Captain, ja, wer soll es anders sein, LeBron James. Wir haben Luka Doncic dabei, wir haben Stephen Curry dabei, wir haben Kawhi Leonard dabei, wir haben Nikola Jokic dabei. Jetzt bin ich mal gespannt, wen willst du da als Ersatz noch mit reinholen?
Also ich hätte, wenn wir jetzt über die ganzen Reservisten auch übergeht, fehlt aus meiner Sicht ein Name wie Devin Booker. Chris Paul hat es neulich sehr gut formuliert. Er hat gesagt, für unser Team geht es nur so weit, wie Devin Booker unser Team führt. Und wenn das Chris Paul sagt, der ja selber als Reservist reingewählt wurde, ist das für mich schon ein Zeichen. Es gibt aber auch mehrere NBA-Spieler, die sich für Devin Booker ausgesprochen haben. Devin Booker ist ja sogar auch dabei jetzt, aber ich meine jetzt, wenn er als von vornherein All-Star gewesen wäre, darum ging es mir jetzt in der Hinsicht. Also er wurde jetzt ja nominiert als Ersatz für Anthony Davis, der verletzungsbedingt fehlt.
Wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, ist auch schon interessant, dass in einer Mannschaft, wo Jokic, Curry, Doncic, James sind und am Ende wird am meisten vor diesem Spiel irgendwie über Devin Booker gesprochen, ne? Also ist mir zumindest so aufgefallen, dass diese Thematik darum, er ersetzt jetzt den Anthony Davis, der verletzt ist, war schon ziemlich groß unter den Spielern, oder irre ich mich da?
Man hat ja auch tatsächlich Devin Booker immer gesagt, ja, dein Team muss halt einfach gewinnen, dann wirst du auch All-Star. Was macht's denn dieses Jahr? Gewinnt. Und er ist vielleicht sogar der beste Spieler des Teams. So, Chris Paul ist herausragend, klar. Deswegen ist es, wenn man sich die Reservisten anguckt, ist es wirklich absolut nachvollziehbar, wer da alles dabei ist. Ich hätte vielleicht Damian Lillard als Starter gesetzt vor Luka Doncic noch. Mir fehlt vielleicht noch Mike Conley. So von Utah hätte ich noch interessant gefunden oder hätte ich auch verdient gefunden. Das ist das beste Team der NBA, ne? Das muss man sich auch überlegen, die Utah Jazz. Aber am Ende des Tages sagst du auch immer, okay, wen würdest du rausnehmen? Boah, keine Ahnung. Also das ist halt das Problem. Du hast, also eigentlich wurde nichts falsch gemacht mit den Leuten, die gewählt wurden. Es sind nur einfach zu wenig Starterplätze und Reservistenplätze da. Das ist das Problem.
Ja.
Die Kader vergrößern. Nein, ich bin mal gespannt, tatsächlich LeBron James und Kevin Durant dann beim All-Star-Draft nächste Woche, Donnerstag nachts, glaube ich, wen die sich da so picken. Gespannt.
Ja. Es sind auf jeden Fall einige, ja, oder was heißt einige, sehr, sehr große Namen aus der NBA an diesem Tag vertreten. Das heißt, für alle, ich glaube, Sonntagabend am 7. findet es in den USA statt und bei uns dürfte es dann irgendwann nachts.
Ab 0.30 Uhr,
am 8. morgens sein. 0.30 Uhr. Bist du da auch am Start? Nee, oder nur als Zuschauer?
Nur als Zuschauer. Ich habe eine Woche frei.
Du hast Urlaub, sehr gut.
Hast du Urlaub, aber...
Sei dir gegönnt. Ich weiß es nicht, Ferdi, ich will dich jetzt gar nicht überspringen. Hast du noch eine Frage zum All-Star-Game?
Nicht zum All-Star-Game, aber deine oder unsere Frage brennt dir wahrscheinlich schon auf der Zunge.
Die würde ich aber sagen, die lasse ich dir zum Schluss, dass du, oder ich sag mal so, zur NBA war es das erstmal soweit. Bevor wir uns aber bedanken und verabschieden, haben wir noch eine extra Frage, eine Abschlussfrage an dich, Freddy, und Ferdi, leg los.
Wir können jetzt ja alle abschalten, die es das nicht interessiert.
Ja, ich wollte gerade sagen, alle, die Freddy nicht interessieren als Person, gerne abschalten, schaltet nächste Woche wieder rein. Nein, bleibt drin, bleibt dabei, es wird interessant, ich verspreche es euch.
Oh, es war jetzt schon sehr lang, ich weiß nicht, ob überhaupt noch jemand dran ist, wenn wir die ganze Zeit labern. Wahrscheinlich.
Nee, unsere Frage, Freddy, ist, du bist ja heute Nacht, beziehungsweise warst gestern Nacht, wenn wir jetzt am Samstag das erst veröffentlichen, warst im Einsatz. Wie genau bereitest du dich vor? Wir haben gelesen im Internet, als wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, am Anfang hast du gar nicht geschlafen. Mittlerweile kriegst du das wohl hin mit ein paar mehr Weckern. Was geht da alles rein? Weil in diesem Sport ändert sich ja eigentlich tagtäglich etwas. Kannst du wirklich nur von Tag zu Tag denken oder schaust du dir die Teams im Vorhinein dann doch schon etwas genauer an?
Also meine Vorbereitung sieht im Prinzip so aus, ich habe alles an Statistiken zu den beiden Teams, zu allen Spielern, was ich so denke, was sinnvoll ist, was sich über die jetzt dann 4 Jahre so eingegroovt hat bei mir, was ich glaube, was einfach mir hilft während des Spiels. Ich versuche dann irgendwie alles zu haben, was ich vielleicht brauche. Und dann an Geschichten ist tatsächlich so, dass ich sowieso während der ganzen Wochen immer irgendwie alles lese, alles aufsauge, wahrscheinlich nicht alles, aber vieles. Und das meiste brennt sich in meinem Kopf ein. Und dann habe ich immer noch über die Bleacher Report App, die sehr, sehr wichtig ist, weil man da schön die Teams rausfiltern kann, stelle ich mir die Push-Nachrichten ein, immer von den Teams, die ich in den nächsten Tagen habe, dass ich da auch wirklich nichts verpasse. Das ist so die generelle Vorbereitung immer. Dann lese ich mir am Tag vor dem Spiel, weil es, ja, wie du sagst, schnelllebig ist, sich jeden Tag ändert. Tag vor dem Spiel immer noch alle möglichen Artikel durch, die ich irgendwie finde oder was mich noch mehr interessiert, um neben dem Hintergrundwissen zu den einzelnen Spielern auch wirklich aktuell auf dem Stand zu sein. Und dann, was irgendwie aus meiner Sicht eigentlich am wichtigsten ist, wenn ich die Teams nicht gerade in den letzten Tagen eh hatte, mir die letzten Spiele angucken. So, dadurch bekommst du echt so den besten Eindruck noch von dem jeweiligen Team. Das letzte Spiel halt nochmal komplett an, was hat sich vielleicht auch geändert in den letzten Spielen, so an der Rotation oder ähnlichem. Ja, so, das sind so irgendwie so die Basics und das versuche ich jedes Mal wieder zu leisten, damit ich selber auch ein gutes Gefühl habe, wenn ich ins Spiel reingehe, dass ich alles habe, dass ich safe bin. Und dann vertraue ich voll und ganz, weil oftmals haben wir einen Experten daneben sitzen, vertraue ich voll und ganz auf den und der muss uns da durchreiten durch die Geschichte und ich sitze irgendwie nur da. So ungefähr.
So ähnlich sind wir hier heute auch an die Geschichte
Ja, genau.
rangegangen.
Ich auch.
Das passt ja zum Abschluss. Das passt ja super.
Ja.
Vielen Dank dir nochmal für diesen Einblick zum Schluss in deine Arbeitsroutine. Für jeden, für uns beide sowieso interessant, aber für jeden da draußen vielleicht auch, der irgendwie damit liebäugelt, vielleicht was mit Sport in seinem Leben zu machen. Nochmal ein interessanter Einblick. Von meiner Seite würde ich sagen, die letzten Abschlussworte gebe ich gleich noch an Freddy weiter. Aber Freddy, vielen, vielen Dank für heute. Es war eine pickepackevolle Sendung und wir bedanken uns sehr für deine Expertise, die du uns gegeben hast in der NBA. Es sollte eine Sonderfolge sein und ich glaube, es ist wirklich eine Sonderfolge geworden. Und bei mir bleibt nur zum Schluss zu sagen, gesagt, danke und der Wunsch, dich vielleicht irgendwann nochmal im Laufe der Saison zu hören, um zu schauen, auch wie deine Predictions so laufen im Osten.
Oh, ja.
Ich bedanke mich und wünsche dir ganz viel Spaß heute Nacht bei den Lakers.
Ja, danke. Also ich kann ja auch schon mal sagen, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Finde es echt cool, dass ihr euch auch so intensiv mit dem US-Sport irgendwie beschäftigt. Und das, ja, schon nice. Und freue mich auf einen weiteren Besuch. Das kriegen wir bestimmt hin. Also, ich habe ja sonst auch kein Leben, weißt du.
Top. Damit schließen wir alles hier heute. Das ist ein guter Schlusssatz. Sehr gut.
Ja, damit machen wir auf jeden Fall Schluss. Danke dir, Freddy. Ich hoffe, euch hat es allen gefallen. Freddy hat schon gesagt, er ist ein zweites Mal dabei. Da lassen wir jetzt auch nicht mehr locker. Das ist jetzt
Ja.
geritzt für mich persönlich. Viel Spaß noch allen da draußen. Bleibt gesund und verfolgt fleißig die NBA auf der Zone. Mit Freddy Harder natürlich.
Macht's gut. Ciao,
Bis
ciao.
dann, ciao.